Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und irgendwie klinge ich gerade komisch, oder? Findest du es hier auch? Guten Abend, hier ist der Thomas, hier ist der Thomas an der anderen Seite der Leitung und an dieser Seite der Leitung der Christian. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Wie man sich in so kurzen 17 Sekunden schon so viel verhaspeln kann, ist mir auch ein Rätsel. Nun ja. Wir sind nach langer Zeit wieder da. Ich hatte Urlaub und brauchte dann noch Erholung vom Urlaub und viel zu tun und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Aber umso mehr freue ich mich. Ich glaube, wir haben schon so lange vorher geplaudert, weil wir uns ja auch so lange nicht gehört haben. Das ist ja auch schade.
Aber, ja, Urlaub muss sein.
Ja, Urlaub muss sein. Das stimmt. Ich habe letztens von einer schönen Schriftstellerin, wie hieß das Buch? Ich mache den Urlaub, sonst macht ihn jemand anders. Oder irgendwie sowas. Ich muss Urlaub machen, sonst macht es jemand. Fand ich sehr, 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 sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ja, aber die Radfahrer fahren ja weiter und wir müssen ja unserer Chronistenpflicht nachkommen und können jetzt auch nicht ewig faul sind wir ja nicht, aber auf der Haut rumliegen. Deswegen möchten wir euch updaten. Wir haben kurz in der Vorbesprechung schon gesagt, Tour de France wissen, glaube ich, alle, wie es ausgegangen ist am Ende. Ne? Also gehen wir jetzt einfach mal von aus. Ein gewisser, warte, ich gucke nochmal nach, wie hieß er? Pogacar. Hast du schon mal gehört? Ja, ne? Hat gewonnen. Ja, kann mir nur gratulieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt die Vuelta nicht fährt, muss ich sagen. Wir kommen in eine Vuelta, ist heute ein großer Block natürlich. Aber wie ist deine Meinung dazu? Also.
Ja, die Frage ist, was du machen möchtest. Also, kannst du die gewinnen? Schwierig, noch eine dritte Grand Tour zu fahren. Und auf der anderen Seite sieht da die Wahrscheinlichkeit dann größer, dieses Jahr das Regenbogentrikot zu holen.
Mhm, okay. Also glaubst du das, was Gerard Thomas gesagt hat? Na, also er müsste die anderen im Team auch mal was gewinnen lassen. Hätte er eben zugeraunt im Peloton, dass das möglicherweise auch ein Argument sein kann, aber nicht das Primäre ist?
Ja, vielleicht um den Teamfrieden ein bisschen herzustellen, wobei der bei UAE ist das ja immer so eine Sache, wenn die Rennen fahren und Pogacar nicht dabei ist. Kommen wir gleich noch dazu, wie jetzt auch die Nominierung für die Vuelta aussieht.
Mhm. Gut, aber sonst gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Schöne Tour, nette Tour, aufreibende Tour. Für mich wird es als die Tour im Hinterkopf bleiben, wo drei Leute an einem Tag alle den Rekord von Pantani geschlagen haben. Das ist so die primäre Erinnerung, die ich ehrlich gesagt an die Tour habe und dass Pogacar dominiert hat. Was, wenn du es in ein, zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, wie wäre deine Recap von der Tour?
No, um ehrlich zu sein, ist nicht so viel hängen geblieben. Dafür war es zu dominantes Rennen von einem Fahrer. Klar, es war bis zur Hälfte stark, als Pogacar noch einmal auf dieser Zentralmassiv-Etappe das Verpflegungsproblem hatte, aber nach den Pyrenäen war es dann schon irgendwie durch und zum Schluss war es dann ja teilweise so, also auf dieser letzten Bergetappe wurde er schon dazu gezwungen, im Prinzip zu gewinnen von Vingegaard, weil er eigentlich hätte Carapaz auf der Etappe gewinnen lassen wollen, aber der war so gut, dass ihn da gar niemand gefällen könnte. Also es bleibt nicht so viel Bemerkenswertes, finde ich, hängen von dieser Tour.
Es war eine nette Tour. Also, ja, stimmt, es bleibt nicht viel hängen. Das ist, glaube ich, nicht eine Tour, über die man so noch in 10 Jahren so viel drin hat im Kopf.
Was aber nicht, also da würde ich gar nicht mal die Veranstalter dafür blamen, sondern eher die, das liegt halt immer an den Fahrern, die das Rennen dann machen und je dominanter ein Fahrer ist, sage ich mal, desto weniger bleibt diese Tour im Gedächtnis hängen.
Ja, also der dumme, blöde Spruch, aber er stimmt trotzdem. Die Fahrer machen die Tour, stimmt auf jeden Fall. Und wir sind einfach in einer Zeit, wo vielleicht auch die Dominanz eines Fahrers so groß ist und so wenig dagegenhalten können, na, dass es halt ein bisschen doof aussieht, ne? Und ich gucke nochmal auf unsere Tipps. Wie zufrieden wir auch damit sind. Pogacar hat mir beide an 1, wenig überraschend. Ich hatte Rodriguez an 2. Ich glaube, nicht so ganz gut geglückt, guter Tipp, ne? Roglic an 3, auch nicht so richtig gut. Bei dir waren es Pogacar vor Almeida, vor Yates. Das war ja diese Dreier-Kombi. Mhm. Boah, und nicht ganz falsch, aber auch nicht so, also.
Ja, das Problem war, wir haben beide nicht mit Vingegaard gerechnet.
Ja, das stimmt. Ganz einfach. Wem wir die Daumen gedrückt haben, und das ist ja für uns vielleicht dann auch immer, oder kann ein Indiz sein, was hängen bleibt. Und da hattest du Bernal. Mhm. Ja. Cavendish, ja. Also vielleicht ist das noch, haben wir auch schon vergessen, ne? Das ist wahrscheinlich eigentlich das Dominante, die Überschrift der Tour müsste sie eigentlich sein.
Ja, es war schon aus dem Gedächtnis, weil es ziemlich am Anfang war. Ja.
Und er ist noch Letzter geworden. Das fand ich auch noch ein schönes, irgendwie, ich weiß, ob jetzt 180. oder 182. egal, aber Letzter ist dann auch nochmal so ein Statement oder Zeichen. Fand ich schön. Und Kokar, hat er nicht eine Etappe gewonnen?
Kokar.
Hattest du noch die Daumen gedrückt?
Ja, aber der hat keine Etappe gewonnen.
Deswegen habe ich ihn, na egal. Ja, ich hatte Pidcock. Nö, also er hat jetzt weder am Anfang überzeugt, noch irgendwie sonst viel da geliefert. Thomas, ja, war dabei. Aber Daumen gedrückt für Carapaz, hat was gebracht.
Auf jeden Fall, ja.
Also auch. Cavendish und Carapaz, das sind für mich vielleicht die Männer der Tour. Also die würde ich mir am meisten freuen.
Bei Pidcock vielleicht dann doch noch die richtige Strategie gewesen, nach Covid auszusteigen, ist dann ja hinterher ein Olympiasieger im Mountainbike geworden.
Ah, und frag nicht wie. Hast du die Szene gesehen?
Ja.
Was sagst du dazu? Also ich hab's nicht gesehen direkt und habe es dann gelesen und habe dann, als ich mich mit jemandem unterhalten habe, wo ich wusste, dass er es gesehen hat, gefragt, war das so eine ähnliche Nummer wie beim letzten Mal? Da hat er doch mal bei irgendeinem Rennen auch den Deutschen so abgeschossen. Mutmaß nicht abgeschossen.
Nee, ich fand, das war in Ordnung, weil da kam so eine, ja, so eine Art Gabelung und die sind halt am Ball beide die unterschiedliche Seite genommen und Pidcock kam halt einen Tick vor Koretzki da wieder raus und hat sein Vorderrad da, ja, finde ich, im Rahmen des Möglichen oder des Erlaubten reingeschoben. Ich weiß, vielleicht ist das im Mountainbike-Sport nicht so gerne, unter Mountainbiker nicht so gerne gesehen, wenn da einer so raced, aber ich fand das in Ordnung. Ich fand viel beeindruckender, wie stark, wie gut sich Viktor Koretzki gehalten hat lange.
Ich habe nur diese eine Szene gesehen, weil die habe ich mir natürlich angeguckt und da teile ich deine Meinung. Also
ja, aber es war natürlich dann schon echt krass, wie Pidcock dann ausgepfiffen wurde von den Zuschauern. Das hat er da nicht verdient.
Absolut nicht. Und er war wirklich einfach dieses mini bisschen weiter vorne. Ich habe mich mit dem Mountainbiker darüber unterhalten. Er hat das ein bisschen kritisiert, aber ich dachte eigentlich, also unter uns jetzt, das hört ja keiner zu. Ich dachte, die Mountainbiker wären einfach dann noch ein bisschen härter und noch ein bisschen weniger. Wie soll man sagen, dievenhaft, der hat das vorne gehabt, fertig. Also, und der ist auch nicht irgendwo reingestochen, wo er dann jemanden weggedrängt hat oder so. Er war weiter vorne, er hat die längere Linie gehabt und hat die schneller gefahren. Finde ich überhaupt nicht problematisch. Ja, aber er hat wahrscheinlich die richtige Strategie genommen. Und Carapaz, kann man nur jubeln. Wout hast ja auch ausgeflippt. Ich habe, glaube ich, Vigilius weinend im Auto gesehen und so. Eine schöne Geschichte. Und wird ja auch gleich nochmal irgendwie, zumindest am Rande, bei der Vuelta-Thema sein. Gehe ich mal von aus, wenn wir ein bisschen so gucken, wer mitfährt. Ja, aber dann können wir hinter der Tour auch den Haken machen. War eine schöne. Cavendish ist wahrscheinlich der glücklichste von denen. Also ich glaube, er wird noch glücklicher sein fast als Pogacar. Ein Rekord für die Ewigkeit.
Vielleicht. Was heißt für die Ewigkeit? Ja, also Pogacar steht jetzt, glaube ich, schon bei 16 Etappensiegen.
Ah, okay. Hm.
17 sogar schon. 17. Also hat er schon fast die Hälfte. Und der ist erst 25.
Ja, okay. Einen Rekord, bis Pogacar schlägt. Vielleicht können wir es so sagen. Vielleicht wird er auch die nächsten Jahre einfach mal nur Giro und Vuelta fahren. Ich finde es übrigens ein bisschen schade, dass er die Vuelta nicht probiert. Also es ist wahrscheinlich eine einmalige Chance überhaupt für den Radsport, dass jemand das schafft. Und sollte man, dass sie so nicht verschwendet wird, aber nicht so ungenutzt da liegen bleibt.
Auf der anderen Seite musst du auch so ein bisschen vielleicht, oder ist er da clever genug, auch das Risiko zu sehen, wenn du halt drei Grand Tours in einem Jahr auf Gesamtwertung fährst, kann das auch schnell nach hinten losgehen und dich irgendwie ausbrennen. Man hat es jetzt gesehen bei Sepp Kuss, der im letzten Jahr alle drei Grand Tours gefahren ist, die letzte sogar gewonnen hat, aber dieses Jahr überhaupt gar nicht in Tritt kam.
Mhm. Ja. Vielleicht hat er sich auch nur geschont für die Vuelta. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hier an der Stelle mal hinter die Tour und gehen über zur wichtigsten Rundfahrt, die noch in diesem Jahr ansteht, der Vuelta. Startet diesmal auch wieder, ich habe die Strecke mir so ganz mini bisschen angeguckt, deswegen erwartet bitte nicht zu viel im Moment noch, aber startet in Lissabon.
In Portugal, ja.
Ja. Warst du schon mal in Lissabon?
Ja, tatsächlich, aber nur auf der Durchreise.
Ah ja, stimmt.
Einen Weiterflug von da hatten, aber es ist ganz, also wenn man da einen Zwischenstopp hat, ganz gut, weil der Flughafen im Prinzip ziemlich in der Stadt ist und man schnell mal noch zum Strand gehen kann, wenn man 2-3 Stunden Aufenthalt hat.
Absolut richtig. Und für mich in Europa die auf jeden Fall den Top 3 der schönsten Städte. Also wer noch nie da war, mal so einen Städtetrip dahin oder so, auf jeden Fall machen. Ich bin gespannt, wie die Streckenführung ist. Also ich habe mir die Strecke noch, also ich bin ja in Geografie so schlecht, das heißt, ich kann gar nicht, ne, kann mich gar nicht mehr so genau nennen. Ist das durch die Innenstadt direkt alles? Weißt du das?
Nein, es geht schnurstracks an der Küste entlang, also auf einer relativ gut ausgebauten Straße, aber direkt am Meer.
Okay. Also dann meidet man doch die Innenstadt. Muss ich mal gucken, ob er da.
Also die starten in der Nähe dieses, wie heißt der, dieser bekannte Turm?
Ich bin doch in sowas so schlecht. Jetzt kannst du mich hier aber wirklich. Da kannst
Turm
du mich jetzt.
Von Belém. Belém Tower. Torre de Belém heißt der. Genau.
Ja.
Da in der Nähe ist, wird die Startrampe aufgebaut am Samstag.
Ich hätte noch erwartet, es gibt ja noch dieses, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, so ein Aquarium. Die Lissabon ist ja auch ganz geprägt von der Weltausstellung, die ja vor ein paar Jahren da war. Und da gibt es ja auch so große Gelände. Ich denke mal, das wird ja auch wahrscheinlich irgendwie mit eingebunden werden. Diese neuen Gelände. Die gucken aber, die Vuelta über sind. Naja, doch hier Map, okay. Naja, wir wollen euch jetzt nicht damit langweilen, wie wir googeln, aber es geht in der Tat einfach nur am Strand entlang, sozusagen, oder am Meer entlang, genau genommen. Aber ich gehe davon aus, übrigens Tag der Aufnahme ist Mittwoch, Veröffentlichung Donnerstag. Morgen wird dann wahrscheinlich die Präsentation sein, gehe ich mal von aus. Wird es wahrscheinlich auch schon wunderschöne Bilder aus Lissabon geben. Ha, da werde ich jetzt schon, bin ich jetzt schon heiß drauf. Gehen wir so ein paar Etappen durch, oder? Sollen wir einmal kurz so ganz schnell durch. Zweiter Tag ist dann, naja, in Portugiesisch ist noch schlechter als alles andere, von Cascais nach Krem, wahrscheinlich irgendwie in dieser Form.
Urem.
Krem. 200 Kilometer fast, also 194, wird beschrieben als Hilly.
Ja,
boah.
Also generell, wenn man sich so, wenn du mal bei der Vuelta-Seite auf die Karte guckst, da steht, was es für Etappen gibt.
Ja,
da gibt es eine flache Etappe, die als wirklich flache Etappe ausgezeichnet ist. Weil ja, auch diese zweite Etappe, könnte man sagen, ist vielleicht was für die Sprinter. Gut möglich. Aber auch die hat einiges an Hügeln, Höhenmetern. Oh.
Wie viel denn genau wird das hier auch irgendwie? Nö, das unterschlagen sie dann so ein bisschen. Weiß nicht, ob das 24er Route. Nee, auch da nicht. Also das macht die Tour doch besser. Vielleicht muss ich wieder zu Pro Cycling Stats wechseln bei den Etappen. Wo bist du immer? Wo guckst du diesmal?
Mix, ne? Also ich habe jetzt das Roadbook hier nicht gerade von der Vuelta, deshalb schaue ich hier bei Pro Cycling Stats parallel und die geben für die Etappe 2678 Höhenmeter an.
Ja, also das ist jetzt noch nicht schlimm, aber das kann auch einen wehtun schon.
Ja, aber generell kommen wir später dann auch noch dazu. Es ist wieder sehr rar gesät, was die Sprinter am Start angeht überhaupt.
Wenn es nur eine Sprinterankunft zumindest auf dem Papier, vielleicht noch 2-3 andere gibt, dann gut nachvollziehbar. Etappe Nummer 3 ist von Lussa nach Castelo Branco. Das klingt dann schon fast wieder Spanisch, oder? Oder ist Castelo Blanco?
Das sind sie immer noch in Portugal. Mhm. So 70 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt noch.
Wird auch wieder als Hilly ausgegeben, sind auch wieder das dürfte ein bisschen mehr sein dann, ne?
2.500 Höhenmeter so ungefähr.
Aber wenn man mal ehrlich ist, also da geht's ja ab dem Viererberg, das sind ja dann noch so, ein bisschen größer machen hier, 40 Kilometer. Das könnte dann schon noch in der Sprintankunft enden, oder?
Vermute ich auch. Also er ist, ja, ich denke schon, dass die Etappe ein Sprint sein könnte. Vor allem, wenn man mal guckt, was hinten raus in der Vuelta kommt, werden sich da, denke ich mal, die Sprinter nicht die Butter vom Brot nehmen lassen auf diesen ersten, sag mal, 5 Etappen, weil Etappe 5 dann, kommen wir gleich dazu, machen wir erstmal nochmal die 4.
Ja, genau.
Die 4 ist dann nämlich die erste Bergankunft, also ist auch gleichzeitig die erste Etappe, die wieder dann auf spanischem Boden stattfindet, von Placentia.
Kurz, ja? nur ganz, ganz kurz zur Einordnung, das ist, die erste Etappe ist am Samstag, das Zeitfahren, Sonntag 2, 3, Montag 4, wir sind also am Dienstag, nur ich finde das immer so ein bisschen hilfreich, das einzuordnen, am Dienstag ist dann die erste Bergankunft.
Genau, das sind 170 Kilometer von Placentia zu, nach Pico Villuercas und den Berg oder die Ankunft gab es schon mal bei der Vuelta, da hat Bardet die Etappe damals gewonnen, 2021 war das und da geht's die letzten paar Kilometer ziemlich steil hoch, das ist so eine Betonstraße, das wird jetzt nicht irgendwie die Rundfahrt entscheiden, aber es ist so ein erster Test.
Erster Fingerzeig oder so ein Schaulaufen vielleicht. Danach sagtest du schon, Etappe Nummer 5 nach Sevilla mit einer Sprintankunft in Sevilla.
Das ist dann noch tatsächlich die einzige Etappe, die als flach ausgezeichnet wird.
Und die hat ja dann auch nur 1600 Höhenmeter. Fun Fact, ich war am Sonntag nach 1000 Höhenmetern, wie sie gefahren wurden, platt. Sevilla auch wunderschön, wunderschön. Ich vermute nur, ich habe die Befürchtung, dass es ein bisschen heiß auch gerade da sein wird. Temperaturen werden mit Sicherheit eine Rolle spielen.
Gerade die erste Woche, das wird ja heikel. Also ich hoffe nicht, dass man da irgendwie Etappenkürzungen oder sonstiges irgendwie sehen, aber wäre schon froh tatsächlich auch für die Fahrer, wenn dann das Wetterprotokoll auch Anwendung korrekt findet.
Ja. Weißt du irgendwelche Temperaturen, also ab wann das dann greift oder so? Da wird doch immer nur von Extremwetter gesprochen, oder?
Ja, es ist dann halt Sache des Veranstalters in Absprache mit der UCI, also zu sagen, wir machen jetzt heute die Etappe kürzer oder ja, das einfachste Mittel, was du dir als Außenstehender denken würdest, verleg halt die Etappe in den Abend rein, aber das machen die Veranstalter natürlich nicht oder
im Morgen.
Ultima Ratio nur, weil natürlich TV-Sendezeiten daran gekoppelt sind und ein TV-Sender nicht einfach sagt, hey, wir verschieben jetzt unser Programm nur, weil die Vuelta sagt, wir fahren eine Stunde später los.
Ja. Aber es gibt da nicht Temperaturen so wie hitzefrei.
Ja, dass eine Etappe ausfällt, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Nee, erinnere ich auch nicht. Okay, dann geht es nach dem Sprint, das haben wir schon festgelegt, geht es am nächsten Tag nach Jerez de la Frontera. War ich, glaube ich, auch schon. Das sind alles so Namen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da schon mal war. Ich bin mal so rumgereist in Andalusien. Oder ob ich das nur von unseren Besprechungen immer kenne. Aber Jerez glaube ich schon.
Also Jerez de la Frontera kennen die meisten wahrscheinlich von dem alljährlich da stattfindenden MotoGP. Und
daher kenne ich es nicht, da bin ich.
Weil da eine Rennstrecke in der Nähe ist. Und das Kuriosum bei dieser Etappe ist, dass die in einem Supermarkt gestartet wird.
In einem Supermarkt gestartet?
Genau, also wenn du dir das anguckst, den Namen der Etappe, Carrefour Jerez.
Ja, Carrefour.
Genau, also die starten in einem Carrefour-Supermarkt, weil Carrefour ist jetzt, meine ich, 10 Jahre lang Hauptsponsor bei der Vuelta und haben sich da eigentlich eine ziemlich gute PR-Aktion einfallen lassen, um da Aufmerksamkeit zu generieren. Also die Meldung ging die letzten Wochen auch durch die Medien. Wie das genau stattfindet, weiß ich nicht genau, ist aber wohl so eine Art Großmarkthalle oder sowas. Wo die dann da alle,
losfahren.
Ja, am Kühlregal losfahren.
Ja, vielleicht können die sich vorm Kühlregal aufwärmen oder irgendwie, was weiß ich, oder gab es da nicht die Geschichte, dass sich der Ulle mal in einem Supermarkt?
In einem Fahrradladen.
Fahrradladen, genau.
Ja, genau, weil es da eine Klimaanlage drin gab. Aber ich glaube, bei den Fahrern, ja, die wären auch eher froh, wenn sie da ein bisschen Abkühlung haben. Also ich mache das gerne, jetzt gerade auch bei der Hitze, gehe ich gerne mal jeden Tag irgendwie einkaufen, weil es im Supermarkt halt wirklich angenehm kühl ist.
Ja, das stimmt.
Aber natürlich dann interessant, ne, wenn da das Team Lidl im Carrefour-Supermarkt aufschlägt.
Ja, das stimmt. Die werden sich das Lachen nicht verkneifen können, aber so sind doch Ja, das sind doch schöne Momente. Also schöne Bilder erwarte ich dort.
Aber um auf die Etappe zurückzukommen, ja, die ist zwar, sage mal, eine bergige Etappe, aber jetzt, wenn man sich diesen, also der hat einen Erstkategorieberg, der schon relativ früh kommt, und dann drei Drittkategorieberge. Mhm. Wenn man sich dann diesen letzten Schlussanstieg Alto de las Abejas anschaut, das ist doch eher ein klassischer Rollerberg, wo jetzt, sage ich mal, nichts passieren wird.
Mhm. Ja, das, da die Meinung teile ich auch an der Stelle. Etappe Nummer 7, könnte das, also ist eine interessante Etappe im Sinne von, eigentlich passiert nicht viel, es geht die ersten 140 Kilometer immer so wellenförmig, würde ich behaupten, bergab, 2000 Höhenmeter, die dann aber auch sich, ja, relativ, also einiges davon in einem Berg, der Kategorie 2 ist, ungefähr 25 Kilometer vom Ziel. Wenn die da aber alle rüberkommen, kommen die dann noch rüber? Ich überlege gerade, ob das eine mögliche Sprintetappe ist oder nicht.
Tja, das ist die Frage. Also es
das denken sich die Sprinter auch.
Diese Ankunft in Córdoba schon mehrmals bei der Vuelta, auch mit dem besagten Berg. Also der Name ist ja ganz prägnant. Alto del 14%, der Berg der 14%, weil 14% an diesem Berg ist auch tatsächlich die steilste Stelle, die da kurz vor dem Gipfel ist. Und von dem Berg oben sind es noch 26 Kilometer ungefähr ins Ziel, wenn ich mich nicht verkalkuliere.
Ja.
Und da gab es 2011 gab es da mal eine Etappe, auch in Córdoba, über diesen Berg. Da hat mal ein Team auf der Abfahrt alles auseinandergenommen und dann waren vier Fahrer von Liquigas in den Top 5. Peter Sagan hat die Etappe gewonnen. Dann gab es 2021 eine Ankunft auch über diesen Berg. Die hat Magnus Cort Nielsen aus einem Sprint von 40 Fahrern gewonnen und auch John Degenkolb hat da mal eine Etappe gewonnen, auch aus so einem reduzierten Feld heraus. Also das ist schon möglich, dass da Sprinter mit rüberkommen. Will aber nicht sagen, dass das nicht Ausreißer das auch probieren werden und eine gute Chance haben.
Was du wieder in deinem Gedächtnis alles drin hast, das ist, muss ich kurz an der Stelle anmerken nochmal. Sehr, sehr bewundernswert. Immer wieder auch komme ich bei Córdoba gerne auf die Geschichte zurück, dass ich jahrelang dachte, die Schande von Córdoba wäre dort passiert. was offensichtlich irgendwie ein Fußballspiel war, was eigentlich im Córdoba in Südamerika irgendwie dann stattgefunden hat. Aber naja.
Ja, aber Córdoba ist ja eine der prägendsten Städte Spaniens, sage ich mal. Auch der maurischen Hochkultur gewesen. Ja, von daher ist absolut besuchenswert.
Ja, warst du auch da? Ja.
Ich war noch nicht da, nein.
Ich war mal da und da. Ich fand es so bemerkenswert, dass da einfach in eine riesengroße, sehr schöne Moschee einfach eine Kirche reingebaut wurde. Also hat einfach die Kirche reingebaut, einfach um ein Zeichen zu setzen. Sehr, 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 sehr nett. Sehr, sehr nett von den Menschen da. Da gibt es eine schöne Stadtmauer da. Nicht Stadtmauer, sondern rund um die Moschee eine Mauer. Da kann man abends sitzen, Wein trinken und ja, sehr, sehr schön. Am nächsten Tag geht es dann, Etappe Nummer 8, von Ubeda nach Gasola. 160 Kilometer, nicht sehr lang, 2600 Höhenmeter, für spanische Verhältnisse nicht sehr schwer, nicht sehr hoch. Was gibt's da zu erwarten?
Ich denke, das wird ein Tag für die Ausreißer werden, weil auch da ist es wieder so, klar, es ist eine Bergankunft mit vorher einem Zweitkategorieberg und einem Drittkategorieberg am Schluss. Aber ich glaube, auch dieser Schlussanstieg, dieser Sierra de Cazorla-Anstieg ist mit 4,5% ungefähr bei 7 Kilometern. Klar, da gibt es zwei Rampen, aber ist der nicht selektiv genug, als dass sich jetzt ein Team sagt, hey, auf der Etappe müssen wir unbedingt alles zusammenhalten und es im Schlussanstieg mit der Brechstange probieren. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Ausreißer da durchkommen, gerade wenn man sich den Tag danach, den Sonntag anschaut, der hat es dann wirklich in sich.
Ja, absolut. Fahren die den einen Berg mehrfach? Das sieht so aus für mich.
Es ist so ein bisschen wie so eine Halfpipe, ja.
Der Berg in, ja doch, die fahren den Alto de Hasaylanas, den fährt man zweimal, ne?
Also du meinst am Sonntag dann, ja?
Ja, genau.
Ich dachte jetzt am Tag davor, das ist so, im Prinzip
ja,
auch
das sieht
schon
aus wie ein Halfpipe, das stimmt.
auch schon so ein bisschen wie so eine Runde. Ja, am Sonntag ist dann die Etappe von Motril nach Granada, sind 178 und ein paar zerquetschte Kilometer. Da geht's durch die Sierra Nevada, kennen viele wahrscheinlich, außerhalb von Granada östlich. Wenn man da rausfährt, geht's gleich relativ steil hoch, genau in dem Gebiet ist man. Am Anfang, ja, geht's die ersten 80 Kilometer immer so leicht bergan von der Küste ins Inland. Und dann kommen drei Erstkategorieberge innerhalb, sage ich mal, von 70 Kilometern. Und von dem letzten Berg geht's dann noch über eine Abfahrt 22 Kilometer ins Ziel. Und um die Frage zu beantworten, ja, die fahren den selben Berg zweimal.
Zweimal, ne? Ja, das dachte ich auch so, wie es aussieht. Was gibt das? Also ich glaube, das könnte einen Tag geben, wo ein potenzieller Siegkandidat, vielleicht noch mit jemand anders dazu eingespannt, mal etwas versuchen wird. Weil wenn man über den letzten Anstieg drüber gekommen ist, sind es von da im Prinzip noch 20 Kilometer ungefähr, nur bergab. Ein guter Abfahrer wird da 23 Kilometer, guter Abfahrer wird da nichts mehr groß verlieren. Eine Gruppe kann hinten zusammenarbeiten, klar, aber wenn einer Vollgas, also wenn so ein Pidcock da runter brettern würde, er fährt ja nicht, der könnte da mit dem Angriff was rausholen nach unten, oder?
Ja, also es ist schon eine Schlüsseletappe der Rundfahrt. Ich hatte es schon mal recherchiert. Es ist die Etappe mit den zweitmeisten Höhenmetern. Also ich glaube irgendwas um die 4.500 hat die, nur die 20. hat dann noch mehr. Sind jetzt nicht so viele Berge en masse, aber halt die ganze Zeit rauf vom Start erstmal. Und dann diese drei Erstkategorieberge, die haben es dann natürlich, die machen es dann in Summe richtig schwer an so einem Tag. Und dieser Alto de Hazayanas, den gab es schon mehrmals bei der Vuelta, und der ist halt echt brutal. Er hat zwar nur, sagen wir mal, nur 9,5% Durchschnitt auf 7 Kilometern, aber wenn man sich die ersten 5 anguckt, boah, die sind mit bis zu 20% und ja, im Schnitt, sage ich mal, so bei 11, 12.
Mhm. Ja.
Da wird schon von automatisch eine Selektion stattfinden. Also da muss gar nicht mal jemand groß Tempo fahren. Da werden wirklich nur noch die besten, sagen wir mal, 5, 6, 7 Fahrer beieinander sein. Und dann hängt es so ein bisschen davon ab, wer bringt jetzt schon den Mut auf oder traut sich das auch in der Abfahrt zu, von dem Berg runter in Richtung Granada da schon was zu probieren. Ich könnte mir gut vorstellen, eine Mannschaft, die zwei Kapitäne hat, so eine Zwei-Kapitän-Strategie, die probiert es dann mit einem.
Das behalten wir mal im Hinterkopf. Wout van Aert ist ja auch ein guter Abfahrer, oder?
Ja, aber ich glaube nicht, dass der in diesem Jahr die Form dazu hat, um in den Bergen so zu glänzen, wie er es schon mal bei der Tour de France gemacht hat.
Ja. War jetzt auch eigentlich schade, hätte ich gerne gesehen, sein Versuch mal bei einer Grand Tour. Dieses Jahr wird das wohl da kaum passieren, aber nun ja, das ist halt so. Ja, aber klingt für mich nach einem probaten Plan für ein Zweier.
Und das ist auch der Tag vor dem Ruhetag wieder, das, was wir immer sagen. Ja, also man kann ein bisschen mehr Risiko gehen, was zu investieren, weil am nächsten Tag ist dann halt der erste Ruhetag.
Sonntag dann, also und dann danach, meistens kommt dann am Montag und komische Etappe, finde ich. Also als wenn sie sich nicht richtig entschieden haben, was sie damit machen wollen. 3000 Höhenmeter ist nicht wenig. 160 Kilometer, ich würde sagen so knapp unterm Schnitt wahrscheinlich. Aber insgesamt viele Höhenmeter am Anfang an einem Berg, dann nochmal drei kleine mittelgroße Hügel, aber und dann flach rein, also ausreißender Tag, oder?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also geografisch gesehen vielleicht nochmal zu sagen, also wir machen dann einen Riesensprung. Vorher sind wir noch im Süden in Andalusien am Sonntag und dann am Ruhetag geht's dann in Richtung Nordwesten. Im Prinzip schon wieder an der Grenze zu Portugal, Richtung Atlantik oben hoch. Da ist dann die Etappe, wo sich dann die zweite Woche abspielt. Ja, genau. Und ja, die Etappe, wie du schon sagst, das ist ja schwierig einzuschätzen.
Ja, das kann alles sein, alles werden an dem Tag. Das kann auch sein, dass sie alle ganz entspannt und ruhig fahren, weil es ungefähr 40 Grad hat und man nach dem Ruhetag noch langsam reinkommt. Da kann echt wirklich alles und nichts passieren, finde ich. Nächster Tag, Dienstag dann, Mittwoch, 11. Etappe,
ja.
2,8 an 2,9 an Höhenmetern, 166 lang. Auch so, also reiht sich da auch ein, ne? So eine Etappe, die sich auch nicht so richtig entscheiden kann. Das, ich will nicht sagen Klassikerprofil, dafür sind die Anstiege zu lang. Also eine Ansammlung, als wenn man gesagt hätte, okay, wir müssen, wie eine Überführungsetappe, finde ich, von der Tour, wo man sagt, halt, aber komm, dann nehmen wir noch ein paar Berge rein. So stellt sich das
ja, ein bisschen da. Kurz giftiger Anstieg, sage ich mal, auch kurz vorm Ziel, 8 Kilometer ungefähr vom Ziel, erreicht man dann noch einen Drittkategorieberg, diesen Puerto Cruixas. Ja, der ist dann auch nochmal vielleicht in der Spitze noch so, dass da jemand was probiert, aber ja, ich denke, es ist eher eine Etappe für Ausreißer, als dass da irgendwas im Klassement passiert.
Etappe 12, dann sind wir beim Donnerstag, wenn ich noch so einigermaßen parat bin, 3000 Höhenmeter, 140 Kilometer in Anführungszeichen nur und auch komisch. Also ich dachte im ersten Moment, als ich gesehen habe, naja, also könnte man was versuchen, aber andererseits der Berg hinten ist ja, also es geht immer so ein bisschen wellig rauf und runter, nichts Schlimmes, nichts Weltbewegendes. Naja, und am Ende die letzten, ich sag mal 25 Kilometer werden das ungefähr sein. Eigentlich steil bergauf, aber auch nicht so steil, dass man sich jetzt da Sorgen machen würde, oder? Das ist doch auch eher so nur das, was wir früher mal Rollerberg genannt haben.
Eben, ja, genau. Genau sowas. Also da kommt, wenn keine Ausreißer durchkommen, eine größere Favoritengruppe zusammen an. Also da wird keiner Minuten rausholen.
Nee, also 15,9 Kilometer mit durchschnittlich 5% und auch wirklich jetzt nicht so, wie soll man sagen, nicht so unrhythmisch, sondern eher zumindest auf dem Papier sieht es einigermaßen rhythmisch aus. Und vor allen Dingen, wenn man den Tag danach betrachtet, das müsste der Freitag sein, wieder 3.500, wieder 176 Kilometer. Da gibt es dann am Ende zumindest einen Berg, der so aussieht, als könnte der ein paar Leute kaputt machen.
Ja, der Berg ist genau das Kontrastpunkt zu der Etappe, zu dem Schlussanstieg davor, weil dieser Puerto de Ancares am Ende der Etappe, der hat, ja, ich sage mal, der ist so 7,5 Kilometer lang, die ersten 2 Kilometer mit 2%, aber dann geht's tendenziell nicht mehr unter 10%, also ist richtig, richtig steil, so eine typische, sage mal, Ziegenstraße, wie man sie von der Vuelta oft sieht. Mhm.
Ja, und da wiederum, das ist so Attackenterrain. Boah, schwieriges Wort, Attackenterrain. Also alles andere als ein Sieg. Einer der Topfahrer würde mich da sehr wundern. Und das ist, glaube ich, so einer der, also das ist nicht der Tag, wo es jetzt ausgemacht wird, aber ich sag mal, dieser Vierklang, glaube ich, diese Etappe, die Etappe danach, die muss man vielleicht auch wieder, habe ich ja immer schon mal gesagt, ne, so, dass man so Sachen auch im Zusammenhang sehen muss. Weil am nächsten Tag auch wieder fast 3000 Höhenmeter auf 200 Kilometer. Auch wieder ein langer Rollerberg dabei. Aber ich glaube, irgendwie die Etappe kann ich mir vorstellen, dass die einigen an die Substanz geht.
Ja, es ist auch die längste Etappe der Vuelta tatsächlich mit 200,5 Kilometern. Also die einzige, die über 200 auch lang ist. Bestätigt so ein bisschen die Tendenz der Grand Tours der letzten Jahre. Und ich finde da die ersten 100 Kilometer schon recht kurios, weil es geht irgendwie so die ganze Zeit leicht bergab auf von 500 Metern auf 1200 Meter und dann nochmal das genaue Gegenstück und dann wieder auch wie in so einer Art Halfpipe zu diesem Puerto de Leitariegos hoch. Und der Berg ist jetzt nicht so super schwer, aber ist halt ziemlich lang.
Ja, und die Geschichte des Tag, also ne, der Tag hat ja dann auch eine Geschichte. Die sind ja schon mal 100 Kilometer mehr oder minder bergauf. Das ist jetzt nichts, was so ganz schlimm ist, aber ich glaube, dass diese Etappe einen sehr zermürben kann.
Das glaube ich auch, ja. Also da wird jetzt vielleicht nicht der Großangriff kommen, aber es wird sich dann am nächsten Tag vielleicht eher auswirken.
Ja, genau. Das ist so eine Etappe, da hat man noch ein paar Tage was von wahrscheinlich. Je nachdem, wie sie gefahren wird natürlich, aber das werden, glaube ich, 200 Kilometer sein, die einem ordentlich wehtun können. Und schönes Ding. Und
dann kommt der Sonntag.
Dann kommt der Sonntag. Und der im Prinzip ähneln die, na, okay, es geht nicht die ersten 100 Kilometer lang, aber der Sonntag und dann auch der Dienstag wieder, der ja auch hart ist, das sind die, ist das die entscheidende Etappe, die am Sonntag, 15. Etappe?
Nee, glaube ich nicht, aber dieser Schlussanstieg, der ist wirklich unheimlich steil. Q2 Negro, da gab es schon mal auch eine Ankunft bei der Vuelta, das war 2012. Das war so ein Duell zwischen Contador und Rodriguez damals. Cataldo hat die Etappe als Ausreißer gewonnen. Und diese letzten, sage mal, was sind das ungefähr? Ja, 2 Kilometer, die geht's also mit über 20%, also 24% wird hier als Maximalsteigung angegeben. Ja, also da,
auch nichts zu sagen.
Weiß ich nicht. Das wird Spektakel pur, sage ich mal. Ich hoffe nur, dass an dem Tag der Organisator das so im Griff hat oder beziehungsweise die Zuschauer so zurückhält, dass bei den Schneckentempo, das da gefahren wird von den Fahrern, keiner irgendwie vom Rad kippt.
Mhm. Man muss auch dazu sagen, also davor, also ich finde, die ganze Etappe ist ja auch so fordernd, ne? Das sind 143 Kilometer, nicht lang, aber die werden ja dann auch öfter mal mit ein bisschen mehr Messern zwischen den Zähnen gefahren. Also zumindest sollte man den Tag sich ankreuzen, wenn man sagt, ich will die entscheidenden Tage der Vuelta sehen. Montag dann Ruhetag und Dienstag dann, also ich sag mal, wenn ich die zwei Berge fahren müsste an einem Tag, ne, dann würde ich mir morgens auch überlegen, liegen zu bleiben.
Ja, es geht zu den Lagos de Covadonga und es ist einer der mythischen Anstiege der Vuelta, rund 3.500 Höhenmeter die Etappe, zumindest ist es hier so bei Pro Cycling Stats angegeben. Klar, da wird sich alles kulminieren auf den Schlussanstieg zu den Seen.
Wobei der Anstieg vorher ja auch nicht ohne ist, ne? Das sind ja auch mal 7,5 Kilometer mit 10% fast. Also
absolut, ja, ne? Aber das ist halt noch ein ziemlich langes Flachstück dazwischen, deswegen wird es da keiner schon an dem Berg, glaube ich, probieren. Da wird jeder schauen bis zu den Seen von Covadonga. Genau, also da wird sich einiges tun an dem Tag.
Ja. Dann, komische Etappe, würde ich sagen, wird eine Ausreißergeschichte vielleicht, also oder sogar eine Sprintetappe, könnte es nochmal werden, obwohl sie dann auch 2.500 Höhenmeter hat, aber die sind einfach auf zwei Berge in der Mitte verteilt. Und danach kommt nochmal ein kleines Ding, aber jetzt nichts Aufregendes. Ich glaube, dass das, wir haben ja oftmals bei so, oder haben gesagt bei der Tour, die Etappe war so langweilig. Ich glaube, das könnte so eine Etappe werden, oder? Also
absolut, ja. Es ist eine klassische, sehe ich als klassische Ausreißer-Etappe.
Ja, ja. Also die, wenn da noch Sprint, wenn überhaupt noch Sprinter da sind, die Teams haben, müssten die sich schon anstrengen, ja.
Also wir gehen ja gleich mal die Startliste durch und das ist ganz interessant, dass halt auch viele Teams jetzt so bewusst die Taktik gewählt haben. Wir nehmen einen Sprinter mit, der jetzt nicht an jeder Autobahnbrücke abgehängt wird, aber der dann schon so auch über solche Dinger mit rüberkommen kann.
18, Vittoria Gasteiz, ganz viele Namen. Auch komisch, also auch fordernd, also auch wieder, ne, die haben ja alle immer so zwischen 2,5 und 3 Höhenmeter, 3000 Höhenmeter, oder meistens um die 2,5 plus minus 200. Wird auch eine Ausreißer-Etappe, behaupte ich.
Ja, ich denke auch, da wird sich jetzt im Klassement nicht viel tun. Also Vitoria Gasteiz, wir sind da im Baskenland. Aber ja, nach dieser Erstkategorieberg, der Hauptschwierigkeit des Tages, Puerto Herrera, der ist halt noch fast 50 Kilometer vom Ziel weg. Also, was soll man jetzt mit der Etappe anfangen?
Ja, ja, genau, was soll man mit der Etappe anfangen? Was sollen wir damit machen? Stimmt.
Für die Zuschauer jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt der Tag, an dem man zwingend dann sich unter der Woche freinimmt, um diese Etappe zu sehen.
Nee, das ist auch ein Donnerstag, der ist ja, da nimmt man sich lieber den Freitag frei, weil ein bisschen ähnlich zu der Etappe, welche Etappe war das? Finde ich zumindest, 14. Nur mit dem Unterschied, dass es eine Bergankunft noch gibt. Also langgezogener Anstieg nach hoch auf 1241 Meter. Dann geht's wieder runter und dann geht's aber richtig steil, nämlich mit 8,5 Kilometern, 9% im Schnitt auf den Alto de Moncalvillo. Ich glaube, ich spreche eher Spanisch als Italienisch gerade. Italienisch statt Spanisch, so rum. Auch wieder im Zusammenspiel mit der Etappe danach wird das schon, also die Frage wird konzentriert, das ist ja so eine berühmte Geschichte oder oft auftretende Geschichte. Passiert da viel oder schon sich alle noch ein bisschen und schießen nicht den kompletten Tank leer, weil sie am nächsten Tag nochmal richtig ran müssen? Oder sind sie einfach so unter Zugzwang und so ein Abstand, dass man, wenn man überhaupt noch kämpfen möchte, es dann an beiden Tagen versuchen muss? Das wird sich, glaube ich, erst zeigen, wenn man weiß, wie das Klassement an der Stelle aussieht, oder?
Ja, also wenn es dann schon relativ entschieden ist, dann wird es da auch nochmal große Abstände geben, aber zugunsten des Stärksten, sage ich jetzt mal. Aber ist es auf jeden Fall ein Tag für die Klassementfahrer.
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob die sich da nicht schonen. Weil, also der nächste Tag, also klar, wenn der Abstand nicht groß ist, wird ein Angriff zumindest kommen am Ende, um so ein, zwei Minuten rauszuholen oder eine Minute oder 30 Sekunden.
Oder nur die Bonifikationen.
Ja, oder Bonifikationen. Ne? Aber, und am nächsten Tag kommt dann das große Brett. Das hattest du, glaube ich, auch schon ausgewählt, beziehungsweise im Hinterkopf, falls du eben davon sprachtest, die mit den meisten Höhenmetern. Auf 172 Kilometer verteilte 5000 Höhenmetern, es geht quasi nie irgendwie flach zugange. Man kann einfach sagen 172 Kilometer und davon gehen, ja, ich würde schätzen, so ungefähr 95 Kilometer bergauf und der Rest bergab.
Ja, ist wirklich, würde ich sagen, die Königsetappe ist noch ein bisschen schwieriger als die, welche war das, die wir hatten in Richtung Granada, ist die 9. gewesen, geht zum Picon Blanco am Ende, den kennt man eher von der Burgos-Rundfahrt, der traditionell da gefahren wird, also ist ja sozusagen, sind wir an der Grenze vom Baskenland, ich glaube in Richtung Burgos dann auch. Und wie du schon sagst, nur nach dem Start ist es vielleicht mal zu diesem Drittkategorieberg ein bisschen flacher, aber dann gibt's zwei Drittkategorieberge, zweimal zweite Kategorie und dreimal erste Kategorie. Und dieser Schlussanstieg ist wirklich auch elendig schwer.
Elendig schwer, das klingt schön.
Ja, es ist, ich schaue gerade mal, der hat 7,9 Kilometer mit 9,1% im Schnitt. Ja. Und die steilsten Stellen kommen nach Kilometer 3 bis 5 mit bis zu 18%.
Ja, elend schwer.
Aber es ist auch wirklich so, dass dann sich an diesem Tag die Fahrer, ja, kommt da, wie du schon sagst, ein bisschen auf die Klassementsituation an. Aber wirklich, da denke ich, alles auf die Straße werfen werden. Weil letzte Etappe ist dann zwar nochmal ein Zeitfahren, aber ich denke persönlich, meiner Einschätzung, die Abstände werden da schon so klar sein einfach, dass viele gar keine Rücksicht mehr auf den letzten Tag nehmen werden.
Und vor allen Dingen, man muss auch sagen, es ist ja nicht so, zumindest das, was, also der von den die Klassementfahrer, also die wir da haben, die da am Start sind, gibt es ja auch nicht, du wirst mich wahrscheinlich gleich korrigieren und sagen, das ist ein blödsinniger Gedanke, hoffe, aber das ist dann auch okay. Der Unterschied im Zeitfahren ist ja nicht so groß bei denen, wie es jetzt, also ich glaube, da gibt es ja jetzt nicht so dominante Zeitfahrer unter den Klassementfahrern, wenn jetzt wie es jetzt ein Vingegaard zum Beispiel, wenn der nicht diesjährigen, aber letztjährigen Tour war, weißt du, wo man dann sagt, okay, der fährt jetzt eh nochmal zwei Minuten raus.
Ja, oder Remco Evenepoel, wenn der dabei wäre, würde ich jetzt sagen, okay, musst du halt schon am Tag vorher nochmal, ja, mindestens mal eine Minute rausholen für die, wie viel sind das, 24 Kilometer Zeitfahren.
Genau, die musst du auf dem Tableau haben, aber es gibt da ja nicht so dominante Klassement-Zeitfahrer, finde ich, von denen, die ich bisher gesehen habe und von denen ich es weiß. Insofern, ja, was nur gut ist für die Spannung für diesen Tag, weil an dem Tag kann das Klassement auch schon gemacht werden. Also fantastische Etappe. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ist der Samstag, der vorletzte Tag. Ja, und dann Sonntag. Madrid. Einzelzeitfahren, auch nicht zum ersten Mal. Und dann ist die Vuelta durch. Jo. Wie würdest du es insgesamt beschreiben?
Ja, schon eine krass berglastige Strecke.
Ja.
Auch viele Etappen, so ein bisschen.
Auch nur, Entschuldigung.
Ein bisschen übertrieben, beziehungsweise wir haben ja gerade festgestellt, die kann man nicht so recht was anfangen. Also klar ist es eine Bergankunft, aber klar ist auch, da wird jetzt nicht, wenn sich nicht die Klassementfahrer gegenseitig attackieren, weil einfach die Berge nicht schwer genug sind zum Schluss.
Und auch so, wie eben einmal gesagt, die Überführungsetappe, wo sie nochmal jeden Berg mitnehmen, der auf der Strecke sich anbietet. Ne? Also das, ja, ist ja nun mal auch irgendwie manchmal nicht nötig. Vielleicht macht man es den Fahrern auch zu schwer. Ich meine, man kommt ihnen jetzt schon entgegen mit den kürzeren Etappen. Aber muss man auch jeden Hügel dann mitnehmen, der sich einem bietet? Ich weiß es nicht. Also da sind ich finde es so insbesondere, ne, am Anfang das ganze Rennen ein bisschen schwer zu machen, Möglichkeiten zu bieten, schön und gut, aber so ab Etappe, ja, also diese Etappen 10 mit den drei Hügeln da am Ende und 11, also dieses 10, 11, dann vielleicht dann noch die 13, das sind schon ein paar komische Etappen dabei. Aber insgesamt.
Im Prinzip, wenn du ein Sprinter bist, kannst du nach der 5. Etappe aussteigen. Auf den ersten 5 Etappen gibt's ja noch, oder 2 bis 5 gibt's ja noch ganz gute Chancen, aber danach.
Ja.
Oh.
Kannst dich auf die WM vorbereiten. Ach nee, das macht ja auch keinen Sinn. Kannst in Urlaub fahren. Kannst du früher in Urlaub dieses Jahr.
Oder dich auf die Hamburg Cycle Classics vorbereiten.
Ja, auch nicht schlecht. Ach ja. So, das ist die Strecke, die wir ausgemacht haben. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles mitgeschrieben, damit ihr euch das dann zu Hause jeden Tag nochmal durchlesen könnt und vorbereitet seid für die Tage. Kommen wir mal ein bisschen zu dem, du hast es gerade eben schon gesagt, wer ist am Start? Und dann auch hinterher noch, wer sind unsere Favoriten natürlich? Sollen wir so von Team zu Team hüpfen und so einfach in der Reihenfolge? Decathlon, Felix Gall, Ben O'Connor, sind so die, die mir auf ersten Blick ins Auge springen. Wen haben wir noch?
Ja, schon. Ben O'Connor wird die Mannschaft verlassen.
Ja, strengt nach Tudor, ne?
Jayco.
Ach, Jayco, dann habe ich jemand anderes.
Genau. Ja, der hat noch ein bisschen, wie soll ich, Nachholbedarf, auch genau wie Felix Gall. Für den würde ich sagen, ist die optimale Strecke diese Vuelta. Aber von dem, was ich jetzt bei der Tour de France gesehen habe, bin ich da nicht überzeugt.
Mhm. Nee, wird so ein Team, die werden vielleicht mal den ein oder anderen Ausrasser-Etappe ihr Glück versuchen, glaube ich. Ben O'Connor wird ja auch da, denke ich, nicht so weit mit vorne mitfahren können, oder? Unterschätze ich ihn da?
Hat schon das Potenzial, also gerade, also mal ganz generell gesagt, um jetzt mal vor den Teams ein bisschen wegzugreifen, ist die Vuelta ja, sag ich mal, die fast das Gesamtklassement im Vorfeld angeht, spannendste Rundfahrt oder spannendste Grand Tour in diesem Jahr, weil halt nicht klar ist, dass Pogacar der haushohe Favorit ist, sondern es ein extrem breites Favoritenfeld gibt. Und da könnten die beiden auch zum erweiterten Kreis gehören.
Okay, naja. Entschuldigung, ich muss mir jetzt zwischendurch mute ich mich immer mal wieder, wenn ich huste. Ich weiß auch nicht, woher das kommt auf einmal. Der König Alpecin mit dem deutschen Ballerstedt, Maurice Ballerstedt und Juri Hollmann. Das werden aber doch die Etappenjäger werden, oder? Also nicht die beiden alleine, sondern das ganze Team.
Ja, ich finde das Team eigentlich ein bisschen, ich habe keine großen Erwartungen an die.
Was hast du letztes bei der, das hast du bei der Tour de France auch gesagt für ein Team, ne?
Ja, aber die haben jetzt nicht, es ist kein Jasper Philipsen dabei, kein Van der Poel dabei, wo ich halt sagen würde, okay, ja, ist jetzt auch nicht so unbedingt der Match mit deren beiden Fähigkeiten jetzt bei der Vuelta. Aber die werden ihr Glück in Fluchtgruppen versuchen.
Ja, das denke ich auch. Arkea B&B Hotel. Wen haben wir denn da? Alles Namen, die man schon mal gehört hat, aber jetzt auch nicht vorne hinstellen würde, oder? Ich glaube, Chris, für wen fahren Sie? Wer fährt denn da als Kapitän? Rodrigue?
Ja, wir haben auch gesagt bei der Tour de France, okay, das wäre ja schon eine Sensation fast, wenn die eine Etappe gewinnen. Dann haben sie eine gewonnen durch Kevin Vauclin, den keiner auf dem Schirm hatte. Der ist jetzt aber nicht dabei bei der Vuelta. Also die haben ähnliches Schicksal, sag ich mal, wie Alpecin.
Ja. Und wo wir schon bei solchen schicksalhaften Teams sind, macht Astana da so weiter? Wen haben wir denn da? Nikolas Vinokurov, tritt in die Fußstapfen seines Vaters.
Ist seine erste Grand Tour jetzt, ja. Also kann man mal gespannt sein, wie der sich da schlägt. Und
Fortunato?
Das ist schon jemand, der auch potenziell, sag ich mal, in die Top 10, vielleicht, wenn es gut läuft, sogar in die Top 5 fahren kann. Ein bisschen jemand, der ein Kletterer, der unter dem Radar läuft immer, aber das ist, glaube ich, deren Ziel erstmal, den in die Top 10 zu bringen und ansonsten schauen die auf Etappensiege.
Ja. Bavarian Victorious für Jack Haig, ist das so die Sache auf den Punkt gebracht?
Ich würde eher sagen für Tiberi, der schon beim Giro in der Endabrechnung Fünfter war.
Ah, okay. Ja,
also, ja, genau. Wir müssen es jedes Mal wieder, es ist der die Katze erschossen hat.
jedes Mal habe ich es vergessen und lache wieder drüber. Wie war das denn nochmal? Nein, da, ich will es gar nicht wissen. Meine Katze sitzt 3 Meter neben mir. Sie soll sowas nicht hören, dass Menschen sowas machen.
Ja, aber es ist halt auch erst, also wenn man das Sportliche mal betrachtet, bei ihm erst 23 und kam dann eben nach diesem Vorfall Mitte des letzten Jahres zu Bahrain, hat dann langfristigen Vertrag und jetzt beim Giro da schon Fünfter zu werden mit 23 ist jetzt dann schon mal ein Fingerzeig und mit Caruso hat dann einen ganz erfahrenen Mann an der Seite, der ihn da anleiten wird, auch bei der Vuelta versuchen, in Richtung Podium zu fahren.
Oder weißes Trikot auch, ne? Das hat er ja bei der Tour geholt.
Ja.
Red Bull, Bora Hansgrohe.
So. Ja, ich würde schon fast sagen, rein auf dem Papier ist es ähnlich wie bei der Tour nach UAE die stärkste Mannschaft. Also wenn man den Kader mal durchgeht.
Boah, möchte ich jetzt nochmal ein Fragezeichen hintersetzen, aber das werde ich an geeigneter Stelle anmelden.
Ja, Primus Roglic, Alexander Vlasov, die beide bei der Tour verletzt waren. Da steht so ein bisschen ein Fragezeichen hinter ihrer Form. Roglic, der jetzt bei der Vuelta nach dem Rekord von Eras greift, also will das vierte Mal gewinnen. Das ist ja schon ja ein bisschen so ein Running Gag, dass Roglic bei der Tour ausscheidet und dann die Vuelta, sage ich jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, als Trostpflaster da seinen Frust rauslässt und die immer gewinnt. Bin mir nicht sicher, ob das in diesem Jahr packt, weil doch die Verletzung bei der Tour recht gravierend waren wohl. Dann haben sie mit Daniel Felipe Martinez, den zweiten des Giro dabei. Mhm. Also würde ich auch gar nicht mal so als gesetzt sehen, dass da Roglic der Kapitän ist. Dann mit Lipowitz,
ja.
Riesentalent, der beim Giro schon aufgezeigt hat, was in ihm steckt und bei der Romandie vorher auch. Ja, und der Rest des Kaders, also allein schon diese vier Fahrer, wenn du die in den Bergen hast, kannst du das Rennen damit bestimmen und der Rest, ja, passt eigentlich auch ganz gut dazu. Nico Denz,
ja, so ein bisschen nicht, als... Ich weiß nicht, ob sie es taktisch wieder irgendwie hinkriegen.
Ja, die Frage ist ja bei Roglic erstmal, ob er dann durchkommt. Bei Geschichte hat er jetzt bei einer Vuelta 2022 auch schon mal gehabt, als er Evenepoel gerade wieder dabei war einzuholen, hat er sich dann, ist er gestürzt und ist dann auch ausgeschieden. Weiß ich nicht. Also
absolut nicht. Ich sehe in dem Team definitiv Martinez als Kapitän. Der wird das, der wird dann, also ich behaupte, dass am Ende Martinez der Red Bull-Fahrer mit der höchsten Position sein wird.
Die Buchmacher auf jeden Fall führen Primus Roglic als den Top-Favoriten.
Echt? Deswegen wette ich nicht. Der wird schon fallen, keine Sorge. Kofidis und Lipowitz, großes Daumen drücken. Also er wird nicht zu den Fahrern sein, am Ende gehören, denen ich die Daumen drücke, aber da kann ich ja nicht 20 nehmen. Ne? Aber Lipowitz, wohlwollender Blick drauf. Kofidis auch mit so einer, ja.
Ja, da haben wir eine der wenigen Mannschaften, die einen Sprinter dabei haben, der sich berechtigte Hoffnungen machen kann auf einen oder sogar mehr Etappensiege, ja, Brian Cocquart, weil er einfach einer der wenigen Sprinter ist oder einer der bergfestesten Sprinter überhaupt im Peloton ist. Und er hat dieses Jahr schon eine Etappe bei der Tour des Biss gewonnen, war, meine ich, bei seinen 52 Siegen tatsächlich der zweite auf World-Tour-Niveau, dann hatten wir schon mal drüber gesprochen, der in einer guten Form, glaube ich, ist. Und das wird deren Trumpfkarte sein. Also Cocquart in den Sprints und Guillaume Martin eventuell für die Top 10 der Gesamtwertung.
Education First mit, ich finde dieses Dreierkombi Carapaz, Uran, Costa, das ist einfach so geballte Erfahrung, möchte ich einfach sagen. Und da ich Education First mag, da drücke ich den irgendwie so den drei alten Damen vom Grill die Daumen. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen da ganz weit vorne mitspielen kann. Andererseits, warum nicht? Warum soll nicht einer von denen nochmal einen guten Tag haben oder eine gute Woche und dann vorne dabei sein? Da würde ich sagen, die haben so zwei Top-10-Plätze dann irgendwie am Ende des Tages.
Na, bei Carapaz ist es entweder Hop oder Top. Entweder er geht auf die Gesamtwertung und spielt wirklich eine Rolle im Kampf ums Podium oder macht so wie vor, meine ich schon mal, was, 2022, als er auch recht früh in der Vuelta aus dem Klassement rausgeflogen ist und dann in der letzten Woche, meine ich, 2 oder 3 Etappen gewonnen hat. Bei der Tour hat das ja auch so gemacht. Also war dann als Etappenjäger unterwegs, hat sich das Bergtrikot dann auch geholt.
22 übrigens auch, das Bergtrikot bei der Vuelta.
Ja, genau. Und er hat die Vuelta auch schon mal fast noch gegen Roglic gewonnen. Von daher ist da in vielerlei Hinsicht
eine Wundertüte. Und mit, ja, wie gesagt, er hat ja viel erfahrene Kollegen an der Seite und ja, schaue ich mir mal gerne an. Groupama FDJ. David Gedü, David Gedü, Stefan Küng, wen haben wir da noch? Ja, das sind so die Remy Rojas.
Ja, Gedü und Küng sind eigentlich schon die beiden stärksten Fahrer in der Mannschaft. Gedü bei der Tour de France diesem Jahr, ja, eine Riesenenttäuschung, muss man sagen, nachdem er schon mal Vierter war, diesem Jahr Platz 65, kam da überhaupt gar nie irgendwie in Tritt. Ich bezweifle, dass sich jetzt bei der Vuelta eine großartige Besserung einstellt, aber wer weiß, vielleicht überrascht er uns mit einem Top 5, Top 10 Platz.
Mhm. Ja. Ineos. Mit 2 Rodriguez's. Carlos und Oscar Rodriguez, Arensmann, für wen, Navarez, für wen fahren sie?
Ja, Arensmann und Carlos Rodriguez als Doppelspitze, würde ich jetzt mal so sagen, unterstützt von extrem starken Berghelfern wie Oscar Rodriguez und Laurens de Plus. Mhm. Navarez, ja auch ganz interessante Personalie, fand ich jetzt. Zum einen, dass er den Carapaz den einzigen Startplatz für Ecuador bei Olympia weggeschnappt hat, sondern vor allem von dem Hintergrund, dass er im nächsten Jahr nicht mehr für die Mannschaft fährt, sondern zu UAE wechselt, ja, dass ihn jetzt die Mannschaft dann nochmal bei der Vuelta aufstellt. Macht, also kennt man sonst von anderen Teams anders, aber ja.
Aber vielleicht haben die einfach so einen guten Teamspirit, dass das da funktioniert. Also.
Ja, aber es ist auch jemand, der sprinten kann und der so gut über Hügel hinwegkommt, ähnlich wie Kukar, also vielleicht nicht ganz die Endschnelligkeit, aber er hat ja beim Giro auf der ersten Etappe auch schon mal Pogacar da im Sprint geschlagen. Mhm. Von daher glaube ich, dass die auch eine Doppelstrategie fahren, mit Rodriguez und Arensmann möglichst lange in den Top 10 der Gesamtwertung zu bleiben und Navarez auf Etappensiege zu schicken.
Klingt für mich plausibel, was du da sagst.
Und sie haben natürlich, um das noch kurz zu ergänzen, sie haben natürlich auch einen ganz heißen Kandidaten für das erste rote Trikot mit Joshua Tarling, dem...
Ach ja, das erste ist jetzt in Zeitfahren.
Zeitfahr-Europameister dabei, also auf jeden Fall für 2 Etappen hast du da schon mal jemanden dabei, also für die erste und die letzte, der da gewinnen kann.
Und der auch bei Olympia eigentlich auf dem Podium hätte sein müssen, wenn nicht die Franzosen irgendwie ein paar Tage vorher gedacht hätten, es wäre klug, Seife überall auf der Straße zu verteilen. Das war auf gutem Kurs. Intermarché, Wonti, Luis Manches und seine Freunde unterwegs.
Ja gut, also der Superstar des Teams, Biniam Gemay, der das grüne Trikot bei der Tour de France geholt hat, ist nicht dabei. Dafür haben sie, ja, wie gefühlt bei jeder Grand Tour der letzten 6 Luis Manches dabei als Fahrer, der in den hinteren Top 15 irgendwo rumfährt. Vielleicht, wenn er sich traut, eine Etappe gewinnen kann in den Bergen. Ansonsten, ja, werden die es in Fluchtgruppen versuchen.
Team Visma mit dem Verteidiger des roten Trikots, Sepp Kuss, Wout van Aert, wo man Fragezeichen hinter der Form machen sollte. Robert Krisink, der immer irgendwo fährt, Kruiswijk und dann noch Namen, die ich nicht aussprechen kann. Uit de Brugge, auch noch ein Fahrer, den man, ne, der, ein junger Fahrer, der die Avenir gewonnen hat. Ja. Auch eine starke Truppe. Und ich weiß nicht, vielleicht sind sie schwächer als Bora. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, da stimmt die Chemie ein bisschen besser. Also und nicht, das meine ich jetzt keinerlei Anspielung, was man ja meinen könnte, aber so einfach so untereinander.
Auch ziemlich viele Köche in dem Team oder Leute, die eigene Ambitionen hegen könnten. Ne? Also du
aber hast, die kriegen das besser unter den Hut, finde ich.
Wird man sehen jetzt bei der Vuelta. Also sie haben für mich 2 gleichberechtigte Kapitäne dabei, Sepp Kuss und Kian Uytebroeks. Weil klar, Sepp Kuss hat im letzten Jahr die Vuelta gewonnen, hatte aber diese Saison große Probleme, wie ich vorhin schon angesprochen habe, vielleicht bedingt auch so ein bisschen durch die Belastung des letzten Jahres. Hat jetzt die Burgos-Rundfahrt im Vorfeld da Vuelta gewonnen, war da recht gut drauf, aber die Konkurrenz, muss man ehrlich sagen, die er da bei der Bergankunft geschlagen hat, war jetzt auch nicht auf dem Niveau, mit dem er sich bei der Vuelta vorne messen muss. Also ich habe da so meine Zweifel, dass der da seinen Titel verteidigen kann oder in Richtung Podium fährt. Uytebroeks ist jemand, der im letzten Jahr bei der Vuelta schon stark war, damals noch für Bora, wir erinnern uns dran, danach gab es da so eine, sage ich mal, bisschen
Streitigkeiten,
wo er sich ja fast schon weggestreikt hat von dem Team. Ja, also ist für mich auf einem, sind beide für mich irgendwie auf einem Niveau. Dann gibt's mit Affini einen Fahrer, der auch ähnlich wie Thaling die erste und die letzte Etappe als ganz starker Zeitfahrer gewinnen kann. Und dann hast du halt noch Wout van Aert dabei, der selbst gesagt hat, er möchte auf Etappen gehen und joa, da wird sich dann die Mannschaft überlegen müssen. Oder die werden dem Wout ja auch so ein bisschen gerecht werden müssen und die eine oder andere Etappe auch mal das Peloton oder zusammenhalten müssen dann für ihn oder nachführen müssen, was dann den Klassementfahrern vielleicht auch nicht wieder so schmeckt. Also ich traue dem Wout van Aert schon mehrere Etappensiege zu, weil jetzt Olympia hat dann doch gezeigt, dass er echt gut drauf ist mittlerweile wieder.
Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ob das schon, also für ein Tagesevent, ne, und auch da, er hat sich ja versteuert, der ist ja auch gestürzt bei Olympia. Für ein Tagesevent wird es vielleicht noch, reicht es schon wieder, ob es für 3 Wochen reicht, bin ich noch nicht ganz sicher. Werden wir sehen. Ansonsten, ja, Uytebroeks vor Kuss, ich weiß nicht. Ja, Kuss ist nicht so im Tritt wie letztes Jahr, ne? Das muss man einfach sagen. Also.
Und er fliegt vor allem nicht mehr unter dem Radar, weil im letzten Jahr hätte er sonst wahrscheinlich Vingegaard die Vuelta gewonnen, wenn nicht Sepp Kuss in dieser Ausreißergruppe gewesen wäre.
Lidl Trek. Übrigens hat eine Lidl Trek-Fahrerin am vergangenen Wochenende das Gravel-Rennen gefahren, gewonnen, wo ich gefahren bin. Ja, Ciccone, Tao Gegenhardt, Patrick Konrad, da sind schon ein paar Namen dabei. Carlos Veron, mein alter Kumpel. Unter normalen Umständen, wenn ich auf dem Papier hätte jetzt direkt gesagt, Tao Gegenhardt gehört für mich, wenn er irgendwo an der Grand Tour startet, immer mit zum, sagen wir mindestens erweiterten Kreis. Aber so richtig viel gehört hat man von ihm diese Saison noch nicht, das ist das Problem.
Nee, ist ein Pechvogel der Saison. Jetzt auch in der Vorbereitung bei der Burgos-Rundfahrt musste er nach einem Sturz aussteigen. Tour de France hat er schon kurzfristig wegen diesem Massensturz bei der Dauphiné verpasst. Die Mannschaft für mich eigentlich eher auf Skelmose ausgerichtet, der bewusst, also Dritter der Tour de Suisse, hat es im letzten Jahr auch schon gewonnen, sich in Richtung Grand Tours entwickelt und bewusst die Vuelta als Saisonhighlight gesetzt hat und die Tour de France deshalb auch ausgelassen hat, die Giro nicht gefahren ist, alles eigentlich in seiner Vorbereitung darauf ausgelegt hat. Also bin sehr gespannt darauf. Ansonsten haben sie auch noch Ciccone dabei, auch ein Mann, der ja im Klassement mitmischen kann. Also die Mannschaft bietet viel Potenzial.
Ich bin gespannt. Enric Mas, Quintana, Sanchez, Rubio, Lascano, Galal, Arcas und Oliveira. Das sind die Movies. Für sie natürlich die wichtigste Rundfahrt des Jahres, ganz klar. Mannschaftswertung steht über allem. Aber wird man Mas besser als Top 5 sehen?
Ich habe meine Zweifel, weil das, was es bei der Tour de France gezeigt hat, das ist schon echt dünn gewesen. Also
das dünn. Ich habe mich gerade gefragt, welches Adjektiv kann man am besten benutzen, aber das stimmt schon. Das ist recht dünn gewesen, passt ganz gut.
Ja, es ist gegen Ende, sagen wir mal, stärker geworden, auch diese Etappe, wo er mit Carapaz in der Ausreißergruppe war. Allerdings, selbst wenn du sagst, er hat jetzt seinen Hauptschwerpunkt der Saison auch auf die Vuelta gesetzt, ich glaube nicht, dass das für ihn vorne im Klassement reicht. Dafür ist die Breite da zu stark. Ich glaube eher, dass die dann irgendwann in der Rundfahrt einsehen, dass es da fürs Klassement nicht vorne reicht, sondern dann beide, also sowohl Quintana als auch Mas, in die Gruppen schicken und auf Etappen gehen. Und sie haben mit Lascano, der uns so bei der Dauphiné überrascht hat, so, der in den Bergen da auch mit vorne umfuhr und bei den Klassikern auch noch einen Mann, dem ich den ein oder anderen Etappensieg zutraue.
Schade eigentlich mit Mas, ne? Also 29, da warten wir jetzt auch nicht mehr irgendwie noch eine Leistungsexplosion, glaube ich.
Ich könnte mir schon vorstellen, also wenn ein Team wie Red Bull jetzt sagen würde, wir kaufen Enric Mas, also mal rein hypothetisch, dann würde der einen wahnsinnigen Leistungssprung machen, weil du dann einfach den krassen Unterschied sehen würdest, wie...
Ich habe eine ganz gemeine Formulierung im Hinterkopf, aber ich möchte es nicht sagen.
Ja, aber wie halt der Unterschied zwischen den Top-Teams auch ist von der, sage ich mal, Performance-Weise, wenn halt so ein Fahrer aus so einem Team, also man hat es gesehen bei einem Matteo Jorgensen ganz krass in diesem Jahr, der bei Movistar im letzten Jahr schon sehr gut war, sage ich mal, also schon in der erweiterten Weltspitze war. Und in diesem Jahr die Stütze im Prinzip im Team Wismar Liesebike hinter Vingegaard gewesen ist, in den Bergen ganz vorne mitfuhr und einfach so einen krassen Sprung gemacht hat. Genau dasselbe würde ich bei einem Fahrer wie Mass auch potenziell sehen.
Er war doch schon bei Quickstep. War er doch mal bei.
Ja, da war er auch richtig stark. Also Zweiter oder Dritter der Vuelta gewesen und davon hat er ja, ich will nicht sagen, fast jahrelang gezerrt, sage ich mal, von diesem Ruf als hoffnungsvolles Placement-Talent, konnte es aber bei Movistar nie so richtig den ganz großen Wurf landen. Aber ja.
Mhm. Ja, ich würde es ihm gönnen. Also ich mag ihn irgendwie, ich weiß auch nicht warum so genau, aber es landet halt immer irgendwo zwischen 20 und 6. Das sind so seine Platzierungen, wo man ihn dann wiederfindet. Und das ist ein bisschen schade. Gerade bei der Vuelta würde ich ihm sowas gönnen. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Sudal Quickstep. Mikel Landa. 34. Wird er da nochmal was reißen können? Ich weiß nicht, ob sein Zenit überschritten ist. Kaspar Askren. Kaspar Pedersen. Einer mit C, einer mit K. Ist ja verrückt. James Knox. Das sind so die Leute, die ich zumindest vom Namen her kenne. Für wen werden sie fahren? Fahren sie für Landa?
Würde ich sagen, ja. Also rein, wenn man jetzt mal das nüchtern statistisch betrachtet, müsste Landa bei dieser Vuelta Zweiter werden, weil er von den Leuten, die bei der Tour de France am Start waren, der zweitbestplatzierte war hinter João Almeida, die auch bei der Vuelta am Start sind. Mhm. Also war Fünfter bei der Tour de France, vergessen viele auch.
Ja, ja, ja.
Dass der halt in den Top 5 war bei der Tour de France und im Prinzip jetzt in dieser Helferrolle für Evenepoel sein stärkstes Jahr bei der Tour hatte.
Und er ist einfach auch ein wahnsinnig erfahrener Fahrer. Also er ist jetzt 2007 ist er Profi geworden. Das heißt, der fährt jetzt auch schon mal 17 Jahre im Peloton rum. Das heißt, viel vormachen kann man ihm da auch nicht mehr. Und warum nicht? Also er hat schon so viel gesehen, auch viele Teams gesehen. Wir hatten ja nicht mal auch gesagt, wahrscheinlich auch vom Charakter vielleicht dann entweder schwierig oder ja, also wenn ich mal angucke, wo er war, Euskaltel, Astana, Sky, Movistar, Bahrain, so der Quickstep jetzt, immer so diese 2-3-Jahresverträge oder er hat sich einfach wirklich, wirklich viel einstecken können. Ich würde auch sagen, eine tolle, solide Top 5 ist da wahrscheinlich drin.
Ja.
DSM, Firmen nicht Post NL, mit sehr vielen holländischen Fahrern, Max Pohl, ich kenne Pavel Bittner noch dazu, Chris Hamilton, das wird ein Ausreißerteam, oder?
Ja, ich werde aus der Mannschaft nicht so recht schlau.
Man sagt immer, es wird ein Ausreißerteam, wenn man nicht so schlau wird.
Am ehesten sage ich mal noch, der mir jetzt am ehesten auffällt, der Fahrer daraus ist Max Pohl, 21-jähriger Brite, der bei der Burgos-Rundfahrt jetzt ein bisschen überrascht hat, als Zweiter in der Gesamtwertung, hat die Nachwuchswertung da gewonnen. Also so ein Geheimtipp, sage ich mal, in Richtung Nachwuchswertung jetzt bei der Vuelta auch und vielleicht überrascht er auch generell im Klassement, ist jetzt seine zweite Grand Tour auch erst, war im letzten Jahr bei der Vuelta als 20-Jähriger 49. schon in der Gesamtwertung, schon mal nicht schlecht, sage ich mal, das Alter.
Ja, ansonsten ist da nicht viel außer Etappensiege, die sie vielleicht anpeilen. Jaco Aluda, Demarki, Felix Engelhardt, wird auch eine Ausreißertruppe, oder? Gibt's da irgendeinen?
Würde ich sagen, ja, am ehesten noch Eddie Dunbar, der jetzt im letzten Jahr den Giro erstmals eine Grand Tour selbst auf eigenes Klassement fahren durfte, war der Siebter in der Endabrechnung. Vielleicht probieren sie es für ihn nochmal, aber ansonsten, wie du schon sagst, auch eine Mannschaft, die in Richtung Ausreißersiege geht.
Marc Soler, Almeida, Adam Yates, Isaac Del Toro, Sivakov, Jay Wine. Wo soll das hinführen? Für wen fahren die überhaupt? Nutzen die das jeden Tag neu aus oder wie machen die das?
Ja, es ist die Frage bei UAE. Wie gesagt, wenn Pogacar nicht dabei ist unklar oft, wer dort der Leader ist. Selbst als Pogacar dabei war, haben wir es bei der Tour de France gesehen, dass es da Streitigkeiten zwischen Almeida und Ayuso gab. Es gibt auch viel Spekulation um die Personalie Ayuso, der vom, ich glaube vom Vuelta-Veranstalter selbst sogar so ein bisschen gewünscht wurde im Aufgebot. Mhm. Die haben es aber nicht gemacht, ihn mitzunehmen. Also wird schon seine Gründe haben, sage ich mal so. Vielleicht
mir wurde mal das Team. Wenn ich ganz kurz an der Stelle eine kleine Geschichte einschmeißen darf. Mir trug mal jemand zu, der durchaus mit dem Profi-Peloton zu tun hatte, dass bei einer Rundfahrt mal der Veranstalter gesagt hat, also wenn er den und den Fahrer nicht mitbringt, dann braucht er gar nicht kommen. Also solche Wünsche.
Das kannst du schlecht beim Team UAE, die Emirates, dem weltbesten Team sagen, ihr kommt nicht.
Ja, ich sag dir mal off the record sozusagen, wer das war. Ja, Ayuso, dass sie sich Ayuso wünschen, kann ich nachvollziehen, aber da sie können sich jetzt nicht beschweren, dass sie da nur die zweite, dritte Reihe geschickt haben.
Nee, also von rein den individuellen Fähigkeiten ist es auf dem Papier schon die stärkste Mannschaft, vor allem in den Bergen. Wie du schon sagst, die Frage wird sein, wer kann da der Kapitän sein? Ich würde am ehesten sagen, Almeida, nach dem, was er in diesem Jahr gezeigt hat, wäre jetzt für mich mal der Mann, für den ich würde fahren lassen. Adam Yates ähnlich stark einzuschätzen, auch über 3 Wochen gesehen, hat jetzt bei der Vuelta, meine ich, noch nicht so die super Erfahrungen gemacht. Er war mal Vierter, ja. Das war aber schon, ja, 2021.
Adam Yates ist immer Hopp oder Top, finde ich immer, ne? Also entweder er erwischt so Top 2-3 Wochen oder der geht dann komplett unter. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie mit diesem Duo sozusagen reingehen und aber mit Del Toro ja auch immer noch einen, der zwar vielleicht noch lernt, aber da auch immer für Überraschung sein gut sein kann. Der wäre jetzt so hier, du hattest doch diese eine Etappe gesagt, wenn man mit zwei Kapitänen reingeht, den einen nach vorne schickt, eigentlich kannst du Del Toro auch jeden zweiten Tag irgendwie versuchen, vorne wegzuschicken und wenn der mal zweimal mit einer Ausreißergruppe ankommt, auf einmal auch eine ruhig gute Rolle spielen kann.
Auf jeden Fall, ja, aber ist halt auch erst 20 Jahre alt und hat jetzt in dieser Saison für einen 20-Jährigen, finde ich, ein Mammutprogramm, was die dem da aufgebrummt haben. Wie viele Renntage der schon hat, also ich müsste es jetzt hier durchzählen.
Das kann ich dir sagen, das ist bei Pro Cycling Stats ganz unten immer eingeblendet. Das sind 54.
Ja, 54 Renntage.
42, Entschuldigung.
42 Renntage für einen 20-Jährigen jetzt, also hat halt schon bei der Tour Down Under losgelegt und da hat ziemlich alles mitgenommen im Frühjahr von Tirreno über Mailand, Sanremo bis irgendwie Baskenland-Rundfahrt. Hatte dann zwar eine Pause.
Fun Fact, aber Almeida hat 47 Renntage.
Ja, aber Almeida ist auch schon ein paar Jährchen älter als...
Ja, der muss sich mehr schon. Hallo, guck mich an.
als Del Toro. Ich glaube, der hat nicht die Substanz für die 3 Wochen, um da vorne reinzufahren. Vielleicht noch jemand fürs weiße Trikot. Aber ich würde eher sagen, sie setzen auf Jay Vine für die Gesamtwertung als Del Toro noch, weil Jay Vine, also ehemaliger Swift-Weltmeister, der auch so ein bisschen das Problem wie Primoz Roglic hat, dass er leider sehr oft stürzt. Da hatte bei der Baskenland-Rundfahrt ja auch diesen ziemlich, ziemlich schweren Sturz, den lange rausgebracht hat. Hat jetzt aber auch bei der Burgos-Rundfahrt wieder eine Etappe gewonnen. Von daher noch ein sehr starker Fahrer. Also es ist aber absolut undurchschaubar für wen, ja. für wen die fahren. Und ich habe weiterhin große Zweifel daran, dass es die sportliche Leitung schafft, die Fahrer so zu kontrollieren, dass sie einem Ziel entgegenarbeiten.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es nicht einfach wird. Aber lassen wir uns überraschen. Also vielleicht, es muss ja vielleicht irgendwie nur so 1-2 Momente geben, die so ein Team zusammenschmeißen. Und sei es einfach nur, dass sie auf einmal 8 Stunden im Stau stehen. Und so irgendwie Momente schaffen. So, dann kommen wir zu Kern Pharma. Ja,
ist eine Wildcard-Mannschaft, die eingeladen wurde, spanisches kleines Team. Die werden ihr Glück in Fluchtgruppen versuchen.
Das habe ich jetzt kurz aufgenommen, das spielen wir jetzt wieder ein, wenn es auch ein traditionelles spanisches Team ist, beziehungsweise ein baskisches Team, um genau zu sein, Euskaltel, Euskadi. Kann man, glaube ich, 1-1 darauf übertragen, oder?
Ja, die haben auch keinen Fahrer für die Gesamtwertung und die vorne dabei, dasselbe wie bei Equipo Kern Pharma.
Israel Premier Tech, da sehe ich keinen Froome. Komisch. Aber wir sehen einen Dylan Toyns, ich sehe einen George Bennett, Michael Woods. Also so durchaus auch mal möglich, dass man die vorne sieht.
Ja, ich würde sagen, Michael Woods und Dylan Toyns sind zwei Fahrer für, sag ich mal, Gruppen, für diese Bergankünfte, steilen Bergankünfte. Und dann bin ich extrem gespannt auf Matthew Rizzitello, Rikkitello spricht man den, glaube ich, aus, 22-jähriger Amerikaner, großes Talent, der bei der Tour de Suisse mit Platz 5 schon aufhorchen hat lassen, wie weit der in der Gesamtwertung kommen kann.
Mhm. Und last but not least, muss man ja dann immer sagen, Lotto Destiny, Milt, Thomas de Gent, wen kennen wir noch?
Lennart van Eeden, ja, auch ein sehr, sehr großes Talent, Dritter zuletzt bei Klassiker San Sebastian und hat in diesem Jahr auch schon relativ überraschend die UAE-Tour gewonnen.
Ach, das war der, okay.
Dem Team UAE Emirates einen Strich durch die Rechnung gemacht bei ihrer Heimrundfahrt. Ja, also ist jetzt seine zweite Grand Tour, hat im letzten Jahr auch schon die Vuelta als 32. beendet. Bin gespannt, wie weit es für ihn gehen kann.
Mhm. Ja. Damit haben wir euch jetzt über die Fahrer mal informiert, wer da mitfährt. Jetzt kommt der schwierigste Teil eigentlich immer. Ich muss mal machen hier die Notizen-App auf, damit ich mir aufschreiben kann. Wenn ich die Shownotes schreibe, ich dann auch noch weiß, was wir gesagt haben. 1, 2 und 3 hätte ich gerne von Ihnen gehört, Herr Goldmann. Heute, beim letzten Mal habe ich, glaube ich, vorgelegt. Heute musst du vorlegen. Also, ja, nee, lass mich vorlegen, weil du bist der Bessere. Du bist der bessere Tipper. Und sonst orientiere ich mich an dir und das wäre blöd. Ich mache hier nochmal auf die Übersicht. Also, ich finde es sau schwer diesmal. Also richtig, richtig schwer. Nach dem, was du mir alles so gesagt hast, bin ich noch verwirrter, als ich vorher schon war. Aber man kann ja eigentlich nicht so, also ich vermute, es gibt diesen Moment, es gibt dieses Feeling, es gibt dieses Zusammenhalten vom Team UAE und deswegen werden sie das Ding gewinnen. Und mit welchem Fahrer? Ich hätte eigentlich auf Almeida getippt, aber eben mit Adam Yates haben wir nochmal, ich sag einfach, Adam Yates gewinnt die Vuelta. Und zweiter wird ist das schwer. Ich glaube, Uytebroeks, wie spreche ich ihn aus? Der wird Zweiter?
Uytebroeks, ja.
Uytebroeks. Der wird, das muss ich jetzt ja hier aufschreiben, warte. Sonst vergesse ich das ja wieder. Also, was habe ich gesagt? Wer wird gewinnen? Wieso ist das hier so formatiert? Gewinner, also. Yates für Uyde und Landa, sagt der Hoff. So, jetzt ist your call. Wahrscheinlich drei komplett andere Namen.
Ja, es ist, wie du schon sagst, extrem
schwierig. Ja, es ist so schwierig, ich kann mich nicht erinnern, wann es jetzt so schwierig war.
Also ich wag mal ein bisschen Außenseiter-Tipp, oder was heißt Außenseiter-Tipp? Das ist gar nicht mal so, ich sag mal Martinez auf 1.
Mhm.
Daniel Felipe, Landa auf 2,
mhm,
und auf 3 nehme ich Almeida.
Krass, wir haben keinen Bora-Fahrer da, ne? Oder? Doch. Warte mal, hä? Moment, habe ich mich jetzt vertan? Was habe ich hier geschrieben? Doch, klar, Bora gewinnt. Sorry. Ich hatte jetzt einen anderen Martinez im Hinterkopf. Aha. Muss ich jetzt nochmal neu drüber nachdenken. Jetzt,
Also ich glaube halt, dass das für Roglic nicht reichen wird, auch wenn er durchkommt, aufgrund der Vorgeschichte mit der Tour und dem, schon einem Jahr mehr an Lebenserfahrung. Und Martinez hat mich beim Giro, muss ich ehrlich sagen, ich hatte ihn vorher nicht zugetraut, eine Grand Tour auf dem Podium zu beenden, hat er mich sehr überzeugt als Bester hinter Pogacar.
Schöner Tipp. Wem drückst du die Daumen? Also wen hast du so ein bisschen...
Wem drücke ich die Daumen? Also ich drücke auf jeden Fall Lipowitz die Daumen, dass er durchfährt und eine gute Rundfahrt für sich fährt. Muss gar nicht mal irgendwo vorne im Klassement sein, sondern einfach, dass er für sich mal eine Grand Tour durchfährt. Ich drücke wieder Kokar die Daumen. Und habe ich noch einen dritten Fahrer, dem ich die Daumen drücke? Ja, ich würde tatsächlich sagen Mikel Landa.
Ich mache das diesmal ganz anders mit dem Daumendrücken. Also Lipowitz bin ich bei dir. Also ne, wünsche ihm auch, dass er einfach gut lernt in der bei der Rundfahrt. Und dann tippe ich noch den drei Herren von Education First. Also ich finde das einfach irgendwie lustig und schön und die drei Alten da zusammen. Und ich finde auch den ganzen Spirit, den Education First verbreitet, immer toll. Und deswegen drücke ich diesen dreien die Daumen. Aber
also Uran, Carapaz und
Koschler. Was Koschler? Nee. Ja, genau. Den dreien. Also die sollen gar nicht groß. Ich möchte, also ich weiß nicht, es gab bei der Tour von Education First, ich weiß nicht, wie dieses Feature genau war, bei Instagram heißt, diesen Funk, Tourfunk, hat sie sich das genannt. So ein Broadcast oder so, heißt das so? Der hat mich sehr gut unterhalten und die haben eine gute Stimmung und da dringt auch nichts nach außen, was schlecht ist, außer jetzt mal diese eine Doping-Geschichte Anfang der Saison. Man hat irgendwie das Gefühl, dass sie sich alle ganz gut verstehen und Spaß haben und das finde ich einfach einen sehr sympathischen Ansatz. Und das honoriere ich mit, und die drei Fahrer, gegen die habe ich auch nichts, gut, die Kosch hat mir, glaube ich, immer mal gesagt, der hat auch ein paar Probleme, aber ich fand Carapaz jetzt super bei der Tour und gegen den kann man nichts haben, Rigoberto, Uran, auch immer für mich jemand, den ich gerne sehe, deswegen den dreien.
Auch gut.
Ja, danke. ja, machen wir hier den Punkt. Wir werden euch die nächsten 3 Wochen wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal unterrichten, wie es denn gelaufen ist oder läuft. Und machen wir einen schnellen Abstecher zur Tour de France Femmes noch. Was bisher geschah, hast du das Kapitel genannt. Hatten wir vor kurzem ja gefordert sogar mal, ne? Man müsste das mal wieder machen, eine Doppeletappe zum Einstieg, also ein Zeitfahren. Nee, erst die normale Etappe und dann ein Zeitfahren, glaube ich, ne?
Ja, recht kurios, weil es sind jetzt 3 Tage vorbei, aber 4 Etappen schon gefahren, also ungewöhnlich. Auch ungewöhnliche Fernsehzeit für die Zuschauer. Diese, sage mal, 2. Etappe war am Dienstagvormittag. Und am Nachmittag gab es dann ein kurzes Einzelzeitfahren. Um es kurz zusammenzufassen, es ist eine niederländische Veranstaltung, sowohl was den Austragungsort jetzt die ersten 3/3,5 Etappen, weil Teile der 4. jetzt auch noch durch die Niederlande in Richtung Belgien-Lüttich führten, als auch was die Siegerinnen angeht. Also die ersten beiden Etappen gewonnen jeweils im Sprint von Charlotte Kohl. Die erste Etappe dachte man noch, okay, jetzt hat sie wahrscheinlich ja eher ein bisschen Glück gehabt, dass Lorena Wiebes, die auf dem Papier schnellste Sprinterin, nicht dabei ist, beziehungsweise ja, die sah schon fast wie die sichere Siegerin aus und dann ist ihr im Finale das Schaltwerk im Sprint abgerissen, wurde dann durchgereicht, aber fürs Team DSM Firmenich, PostNL natürlich ein super Einstand. 2. Etappe war dann auch wieder ein Sprint, aber da hat Charlotte Kohl dann Lorena Wiebes auch im direkten Duell, wie ich fand, eindrucksvoll besiegt. Die 3. Etappe war dann ein besagtes Einzelzeitfahren.
Rotterdam. Aber das war auch ganz kurz, ne? Das waren, glaube ich, 6-7 Kilometer oder sowas, ne?
6,3 Kilometer. Also wirklich extrem kurz. War jetzt auch nicht super technisch. Trotzdem war das schon ein eindeutiger Fingerzeig, wohin die Rundfahrt in Sachen Gesamtwertung geht, weil Demi Vollering gewinnt das Zeitfahren, die eine gute Zeitfahrerin ist, jetzt aber, sage mal, bei einem Eintagesrennen vielleicht ich sie aber nicht über die anderen Fahrerinnen stellen würde, also über eine Chloe Dygert, über eine Grace Brown beispielsweise, die Olympiasiegerin, die an dem Tag aber Pech hatte mit einem Defekt. Also klar, wenn du auf 6,3 Kilometern einen Platten hast, kannst du das halt nicht mal eben noch kompensieren wie bei einem 50 Kilometer Zeitfahren. Aber sie hat an dem Tag im Prinzip in der Gesamtwertung ja schon Nägel mit Köpfen gemacht, wenn man mal sieht. Also Konkurrentinnen wie Kasianje Werdumer verliert an dem Tag über 30 Sekunden ungefähr. Also da war sie schon weit vorne. Und dann heute, vierte Etappe, Falkenburg in Richtung Lüttich, geprägt vom schlechten Wetter durch den Regen, Fahrt durch den Regen, durch die Ardennen. Übrigens auch für die Leute, die, sagen wir mal, da in Westdeutschland zu Hause sind.
Ganz zeig an mich.
Wäre das eine ein naheliegendes Ziel gewesen. Also es war wirklich wie so ein Mini-Lüttich-Bastogne-Lüttich. Die sind da erst so Berge vom Amstel Gold Race wie Kauberg, Bimmelerberg gefahren und dann rüber in Richtung Belgien. Côte de la Redoute, Côte de la Rochefoucauld, also den Falkenfelsen zum Schluss. Dementsprechend schwer war das Rennen auch. Kamen drei Fahrerinnen zusammen an, die sich abgesetzt hatten. Vollering, Kasianje Viadoma. Da hat man auch wieder schon gesehen, dass es in der Gesamtwertung wahrscheinlich dann am ehesten noch einen Zweikampf zwischen den beiden werden wird, jetzt perspektivisch gesehen. Und mit dabei war noch Puk Pieterse, ja eigentlich eine Crosserin, Mountainbike-Spezialistin, die jetzt, glaube ich, bei Olympia da in dem, ich habe es auch nur am Rande verfolgt, in dem Mountainbike-Rennen auch Pech hatte. Aber jetzt seit dieser Saison im Prinzip erst intensiver auf der Straße fährt bei Phoenix de Koenig und ihren ersten Profisieg jetzt auch geholt hat auf der Etappe.
Habe ich damals gesehen in Hoggeheide beim Cross, war sie auch mit dabei, wo ich vor Ort war. Nur so am Rande erwähnt. Also
Also sie hat ein sehr großes Palmarès schon, was was Crosssport angeht. Auch eine sehr gute Radfahrerin, sage ich mal, also was die Radbeherrschung
angeht. Gerade bei dem schlechten Wetter und so, ne? Sie kommt wahrscheinlich mit Kälte und schlechtem Wetter und so ein bisschen besser zurecht als vielleicht andere. Deswegen hat mich das jetzt, als du eben meintest, ja, schlechtes Wetter und so, hat mich das gar nicht so sehr gewundert, dass sie dann da auch vorne landet.
Absolut, und generell das Team hat mich heute überrascht, also Phoenix de Koenig, die hatten, waren zu zweit sogar noch in dieser Gruppe mit Nieuwerdoma und Vollering nach der Rochefoucauld. Die zweite Fahrerin war Paulina Royakas, die noch dabei war, ist dann zurückgefallen, aber generell sehr starke Mannschaftsleistung.
Mhm. Ja, und dementsprechend jetzt im Moment ist dann immer noch die Führung, warte mal, die ist ja dann noch immer noch bei Vollering, ne?
Ja, sie hat es ja heute dann im Prinzip nochmal ausgebaut. Also, wenn du eine Rundfahrt hast mit nur 8 Etappen und du bist jetzt schon vor deiner ärgsten Konkurrentin mehr als eine halbe Minute, das ist schon mal eine Menge Holz, würde ich sagen. Es kommen jetzt noch, kurzer Ausblick vielleicht, finde ich die Strecke sehr gut gemacht. Also morgen, also Etappe 5 ist dann auch wieder sehr hügelig. Die 6 dann auch, was den Ausgang angeht, sehr offen, könnte auch vielleicht was für eine Fluchtgruppe sein. Und 7 und 8, die beiden Wochenendetappen, sind dann halt im Hochgebirge. Die erste am Samstag nach Le Grand Bornand wird schon eine Vorentscheidung geben und Sonntag dann natürlich das große Finale. Ja. Erstmals die Frauen bei der Tour de France in Alpe d'Huez. Also das wird sich, denke ich, jeder Radsportfan angucken.
Ja, außer er sitzt im Zug wie ich. Aber das wird sich
selbst nachholen. Selbst da. Gibt es Funklöcher, wo WLAN ist?
Na, gibt es Funklöcher? Wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf. Warten wir mal ab. Aber selbst dann kann man es ja auch hinterher noch im Real Life sonst gucken, ne, wenn man sich ein bisschen an bemüht. Danke für die Zusammenfassung. Ich konnte bisher kaum was, also ich habe wirklich nur Minutenbilder gesehen immer, deswegen bin ich ganz froh, dass ich, dieses Jahr holt es mich aber, muss ich gestehen, habe ich auch so ein bisschen Sport-Overdose von der Tour, dann direkt in die Olympiade. Das waren ja jetzt quasi dann 6 Wochen Sport am Stück. Und irgendwann geht's.
Also ich finde aus persönlichen Gesprächen mit Leuten aus dem Bekanntenkreis merkt man es gerade extrem, dass die Leute satt sind, was Sportveranstaltungen angeht, so irgendwie leid einem das irgendwie tut, jetzt für die gerade für Tour de France der Frauen und vielleicht jetzt auch für die Vuelta, aber es war halt Europameisterschaft, Tour de France und dann hattest du noch Olympia hinten dran. Oh, da merkst du schon, dass das einfach nur Überdosis so ein bisschen ist, was Sportveranstaltungen angeht.
Ja, und bei mir muss ja bedenken auch noch, ich habe ja die Fußballgeschichte da ausgelassen.
Ja.
Ne? Also die hat mich ja nicht interessiert, deswegen war das jetzt für mich noch weniger, aber irgendwie Olympia begeistert mich dann doch sehr, also da habe ich ganz viele Sachen gesehen auch und da weiß ich gar nicht warum, aber das ist etwas, was mich sehr mitnimmt im positiven Sinne. Aber deswegen konnte ich jetzt bei den Frauen nicht mich am Anfang so committen, wie ich es vielleicht sonst gemacht hätte. Und das hat in den letzten Jahren für mich besser geklappt, die Euphorie der Tour dann mit rüberzunehmen und dann da zu sein. So leider nicht, aber mei, ist halt so. Also das wird dann im nächsten Jahr dann wahrscheinlich auch wieder kommen. Olympia.
Ein Wort vielleicht noch zu der Tour de France der Frauen. Was mir da immer wieder auffällt, ist die Unterschiede in der Leistungsdichte, sage ich mal, im Verhältnis zu den Männerrennen. Also man hat zum ersten Tag ganz krass gesehen, es gibt verschiedene Teams, die auf Einladung da sind, wie zum Beispiel das Tashkent City Women Team. Die haben mittlerweile von 7 Fahrerinnen 6 schon verloren. Also die sind halt noch mit einer Fahrerin dabei. Und da ist halt einfach dann ja bei den kleineren Teams teilweise nicht das Niveau da, um auf dem Level mitzufahren, wie es dann die Top-Teams wie SD Works oder Canyon SRAM, sagen wir jetzt mal, oder auch Team DSM Firmenich oder Lidl Track haben.
Ja, Entschuldigung kurz. Der Frauenradsport ist da halt in der Breite noch, hat noch nicht die Qualität,
ja,
das
meine ich. Die
fehlen noch die Jahre Jugendarbeit, die fehlen die Professionalität, aber nicht, weil sie es nicht wollen oder nicht können, sondern weil einfach die Gelder nicht da waren und sind. Ja, also.
Das ist der springende Punkt und will aber auch sagen, als kleinen Kritikpunkt, da ist die, wie soll ich sagen, Planung dieser Events schon ein bisschen zu weit geschritten für die Entwicklung des ganzen Frauenradsportzirkus, sag ich mal. Also du hast halt einen riesig vollen World-Tour-Kalender auch bei den Frauen, der aber gar nicht teilweise von den Teams abgedeckt werden kann mit der Frauenstärke oder sag ich mal der Anzahl an Fahrerinnen, die sie haben. Sobald du da irgendwie 2 oder 3 Ausfälle hast in den Teams, sind die teilweise nicht mehr in der Lage, die Rennen zu besetzen. Das finde ich dann so ein bisschen schade, dass man in der, sag ich mal, Rennplanung schon zu weit im Prinzip ist für die Entwicklung, die der Frauenradsport aktuell hat.
Ja, vielleicht müsste man den Teams da die Möglichkeit geben, sozusagen irgendwie so 2, 3 so einen Joker zu setzen, einfach zu sagen, ey, da setzen wir aus. Ne?
Ja.
Also ich sehe gerade bei deinem Team Cash, das sagst du aus dem Tashkent City Women Professional Cycling Team, ist nur noch eine Fahrerin da, ne? Boah, krass. Mai, die Armen. Andererseits für die meisten, die da jetzt einfach auch nur starten, ist wahrscheinlich der Traum ihres Lebens in Erfüllung gegangen. Olympia als Kurzthema noch.
Wie haben dir die Rennen gefallen?
Das Problem war ja, dass ich, nein, also das, wie so oft war das Frauenrennen spannender als das Männerrennen? Fand ich.
Ja.
In der Sekunde, wo waren es 3, 4 Frauen, waren es, glaube ich, eine Ungarin, dann eine Niederländerin, eine Belgierin und die Amerikanerin, als die 3 Kilometer vom Ziel waren. Wenn ich mit meiner Tochter Radsport gucke, muss immer Daumen gedrückt werden jemandem. Ne? Also es ist Pflicht. Man kann sich das Rennchen einfach so angucken. Und ich hatte gefragt, wem drückst du die Daumen? Ich so, ich glaube, ich würde mich am meisten freuen, wenn die Amerikaner gewinnen. Das ist wieder meine Vorliebe für Education First. Und in der Sekunde sprintet die los und macht das Ding dann. Taktische Dummheit einfach von den anderen.
Ja, vor allem habe ich mir gedacht, das war jetzt nicht mal ein taktisch besonders cleverer Schachzug von Kristen Faulkner. Die ist halt einfach stumpf von der Spitze Vollgas gefahren.
Ja.
Und die anderen haben sich einfach angeguckt, beziehungsweise haben das Hinterrad losgelassen.
Ja, und haben auch dann immer die Angst gehabt, wenn ich jetzt nachführe, dann habe ich zu viel investiert, das geht nicht gut. Und kein taktisch genialer Schachzug, sondern es war einfach nur, ja, also die anderen waren dumm. Männerrennen, muss ich sagen, habe ich mir angeguckt, einen Großteil. Für mich natürlich der Held des Männerrennens Nils Pollitt und sein Besuch bei Amelie.
Das ging durch alle Medien, ja.
Ja. Ich hatte das Problem, ich wollte es mir sehr spät abends noch ungespoilert angucken und habe zwischendurch aber irgendwo eine Meldung gesehen, wo die Überschrift war, Remke Evenepoel disqualifiziert.
Aha.
Und da hat sie einer einfach irgendjemand eine Witzmeldung gemacht, disqualifiziert, weil er so rumgeschrien hat auf Frankreich Straßen oder so. Und ich dachte immer die ganze Zeit, soll denn jetzt noch disqualifiziert werden? Also was soll denn da passiert sein? Und er fuhr und so, und dann hatte er die Panne, und dann dachte ich, okay, jetzt haben vielleicht bei dem Wechsel irgendwas falsch gemacht oder so. Keine Ahnung. Und das war einfach eine Spaßmeldung. Ich habe es in dem Moment nicht gerafft. aber schönes Rennen jetzt, aber auch ein schönes Eintagesrennen. Das war jetzt aber auch, aber die Kulisse hat es halt gemacht, fand ich.
Ja, es war Wahnsinn, wie viel da an der Strecke los war. Also war ja kein freier Meter, bedingt auch dadurch natürlich, dass das Straßenradrennen eine der wenigen eintrittsfreien Veranstaltungen bei Olympia war.
Ein Kollege von mir war beim Marathon vor Ort. Also er ist selber auch Marathonläufer, und deswegen hat er sich selber den Wunsch erfüllt, beim Marathon da vor Ort zu sein. Ist selber auch dieses Jahr den Paris-Marathon gelaufen, und er war auch sehr begeistert von der Stimmung beim Marathon, was wahrscheinlich noch die am vergleichbarsten Bedingungen sind, ne? Umsonst draußen auf der Straße, wo der Erste und der Letzte gefeiert wurde und alles, ne? Also auch da muss die Stimmung sehr, sehr, sehr toll gewesen sein.
Ja, also ich finde, bei meiner Einschätzung zu den Männerrennen ist der Held des Rennens für mich war Wout van Aert, weil der seine eigenen Ambitionen an dem Tag aufgeopfert hat für Remco Evenepoel, für das Team Belgien. Weil ich glaube, wenn van Aert am Montmartre nicht die zweimal mit Van der Poel mitgesprungen wäre Van der Poel weg gewesen, und Evenepoel hätte auch nicht gewonnen, sondern Van der Poel hieße der Olympiasieger.
Ja, ja, das stimmt.
Wie sie es dann gemacht haben, war einfach clever. Also sie haben Manndeckung betrieben mit Van der Poel durch Van Aert, und dann ist Evenepoel in einem Moment weggefahren, wo auch nicht unbedingt alle damit gerechnet haben. Und wenn der da erstmal einen kleinen Abstand hat, dann war das Ding mehr oder weniger gegessen, auch bei der Spitzengruppe, die vorne war. Da war jetzt keiner mit der Substanz dabei, wo du sagst, okay, der hört jetzt mit Remco noch die letzten Kilometer dabei mit. Wobei er noch einen Schreckmoment überstehen musste, als er dann noch die Panne hatte. Und
Das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ja, wie schön ohne Funk, ne? Ja. Weil mit Funk wäre er wahrscheinlich, hätte er gewusst, okay, ich habe, wie viele Minuten hatte er da? Zweieinhalb? Ding war durch.
2,5 Minuten ungefähr, ja.
Ja. Also, ne,
da war keiner mehr Ding.
Ohne Funk, einfach die Aufregung, er wusste nicht genau den Abstand, und das dann fand ich schön.
Auf der anderen Seite, was mir auch aufgefallen ist, die Franzosen holen in dem Rennen Silber und Bronze mit Madouas und Laporte. Jetzt auch nicht unbedingt die beiden Fahrer, die ich vorher aufs Podium getippt hätte. Madouas war clever in dieser Gruppe, zu der Evenepoel dann aufgeschlossen ist, und Laporte hat dann clever abgedeckt. Muss man generell mal sagen, fällt mir schon in den letzten Jahren sehr stark auf, wie gut die Franzosen bei so WMs oder Großveranstaltungen generell sind. Und bin erstaunt, dass doch niemand versucht hat, irgendwie den Thomas Vöckler, der sportliche Leiter der Nationalmannschaft, also Nationaltrainer ist, irgendwie für ein Team abzuwerben.
Ja, stimmt. Ich finde es aber auch immer schwierig, weißt du, diese unterschiedlich stark besetzten Teams, also wie viele Fahrer da sind, das macht es für mich auch immer ein bisschen kompliziert. Wie viel hatten die Belgier? 4, glaube ich, ne? Die Franzosen auch?
Ich meine sogar 5, ja, waren die Maximalanzahl an Startern,
ja, die du hattest. Ich finde das immer schwierig, dass so manche, aber ich wüsste auch keinen besseren Weg, um ehrlich zu sein, ne? Weil die Deutschen hatten, glaube ich, 3, kann das sein?
2.
2? Ja, stimmt, Schachmann und Tollet.
Ich finde, die haben sich aber gut verkauft. Also Nils Polit war ja in dieser Gruppe dabei, die zwischenzeitlich mal vorausgefahren ist, aus der sich auch Madouas auf den zweiten Platz gerettet hat. Ja gut, dem sind dann einfach, haben einfach die Kräfte verlassen letzten Endes. Ansonsten Nils Polit in der Frühjahrsform wäre da auch um die Medaillen gefahren.
Ich muss mal gerade ausgucken, Team UAE, wer denn da der Nutrition Partner ist, dass man den meidet. Er hat ja gesagt, er hat ja einen großen Punkt. Oh, sie machen keine Angaben. Jedenfalls bei Pro Cycling Stats nicht. Ja, Nils Polit auf jeden Fall. Und aber auch, ich finde fast die Geschichte, die er da fahren, sozusagen erlebt hat, oder die Geschichte drumherum, mit seinem Besuch, wo er nur noch lachend aus dem Café rauskommen konnte. Das sind doch Geschichten, wie Olympia sie schreibt und die man da sehen möchte, oder? Also
absolut, ja. Die Leute hatten auch noch ihren Spaß.
Ja, genau. Und Olympia bedeutet für mich, das ist auch jenseits von nur Leistung und allem irgendwie so was, was man sehen möchte.
Und ich fand es auch tatsächlich gut, also wenn man das Rennen jetzt nicht im Hauptprogramm geschaut hat, sondern in den Streams, die sind wirklich bis zum letzten Fahrer immer dabei geblieben bei den einzelnen Rennen.
Achso, ja, das habe ich nur bei anderen Sportarten dann gesehen.
Ja.
Ne, wie die Marathonläuferin da irgendwie 40 Minuten noch danach angekommen ist und da auch noch jeder gestanden hat. Also ich finde Olympia immer, trotz des Kommerz, trotz aller wirklich sehr, sehr schlimmen und schwierigen Sachen, die da passieren, das soll man auch nicht nur den Schlechten überlassen. Also ja, zum Glück hat ja Herr Bach nicht noch eine dritte Amtszeit bekommen. Das sonst hätte man auch an diktatorische Systeme denken müssen. Langsam. Ja, aber so Geschichten wie die australische Breakdancerin oder alles mögliche, das sind so Geschichten, die Olympia schreiben muss.
Oder der türkische Sportschütze.
Ach so, der so ganz lässig aus der Hüfte geschossen hat.
Genau, fehlte eigentlich nur noch, dass er eine Zigarette im Mund
hat. Ja, genau.
Oder die Waffe quer gehalten hätte.
Ja. Ja, aber das sind doch so Momente, das ist doch sympathisch, das ist doch nett. Muss ich dir gleich noch was off the record zum Schießen erzählen. Gut, was haben wir noch? Burgos-Rundfahrt gab's auch, San Sebastian hatten wir, ne?
Ja, genau.
Habe ich überhaupt nichts mitgekriegt, muss ich gestehen. Null. Nada niente. Hättest du jetzt gesagt, ey, hat Lipowitz gewonnen, hätte ich gesagt, ach ja, stimmt.
Nee, aber es ist sehr gutes Rennen gewesen, wie ich fand. Sehr spannend. Mit einem enorm starken Alaphilippe. Und wenn man so ein bisschen durch die Gerüchteküche hindurchblickt, könnten die beiden Platz 1 und 2 im nächsten Jahr auch in einem Team fahren.
Mhm.
Marc Hirschi und Julian Alaphilippe. Alaphilippe, der verkündet hat, dass er Suder Quickstep verlassen wird und gerüchtet wird in Richtung Tudor, wo ja. Marc Hirschi jetzt schon fix unterschrieben hat für die kommenden 3 Jahre. Und ja, am Ende war das Rennen, hat sich in dieser sehr, sehr steilen letzten Steigung Pilotegi entschieden. Alaphilippe hat da alles versucht, sich nochmal abzusetzen, kam dann mit Hirschi weg. Die beiden haben das vorne unter sich ausgemacht. Ja, war ein offener Sprint. Hirschi am Ende der Schnellere.
Mhm. War da gerade Musik bei dir?
Nein.
Komisch. Vielleicht fährt hier draußen ein Auto mit Lautsprecher vorbei. Würde mich sehr wundern, aber hier ist alles möglich. Genau das meinte ich mit Tudor. Da war, das war der Transfer, wo ich Tudor irgendwie schon bei mir vorbeigelaufen ist und ich das in Erinnerung hatte. Transfers noch? Vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber schauen. So, die richtig großen sind noch nicht passiert, oder? Also, was ist so das, was du...
Ja, also ich
fand... Buchmann, Kofidis, okay.
Das kam heute tatsächlich, also am Mittwoch wurde es bestätigt, was schon viele vermutet haben oder wir auch schon mal gesagt haben, dass er vermutlich zu Kofidis gehen wird. Apropos Kofidis, da könnte er dann so die Rolle von Guillaume Martin einnehmen, der die Mannschaft Richtung Groupama verlässt. Zwei Transfers, die, also das Team, was natürlich am heißesten gekocht wird, sage ich mal, um im Bild zu bleiben, in der Gerüchteküche, ist das Team Red Bull Bora Hansgrohe, mit dem natürlich sämtliche Fahrer in Verbindung gebracht werden. Aber da haben sich auch zwei Gerüchte bestätigt, nämlich dass Laurence Petit von Groupama kommt zu ihnen und Finn Fischer-Black, noch ein junger Neuseeländer, den sie von Emirates holen. Die haben sie jetzt schon mal geholt und ich meine auch noch, ein, zwei andere Fahrer sind schon bestätigt. Giulio Pellizzari, eine Entdeckung des Giros, auch erst 20. Also man sieht daran schon so ein bisschen die Transferstrategie des Teams. Geht dahin, junge, hoffnungsvolle Talente zu holen und dann einen davon, oder wenn es optimal läuft, alle irgendwie in die Weltspitze zu führen. Ich bin gespannt, ob das aufgeht. Würde aber erwarten, dass sie zumindest einen ganz großen Namen in dieser Transferphase noch holen, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das Red Bull mehrere, also 3-4 Jahre jetzt dann erstmal anguckt, dass man bei der Tour de France noch keinen sichtbaren Erfolg sieht. Das glaube ich schon.
Ja, zum Glück ist ja Remco jetzt nicht in die Spanien, das heißt, er ist näher dran, um zu unterschreiben.
Weiterer Transfer, der noch interessant ist, Lenny Martinez von Groupama zu Bahrain. Auch eines der ganz großen Talente, und da konnte man auch schon, ja, hatte ich sonst schon so die Vermutung, last minute einen 21-Jährigen da jetzt die Tour de France aufzubrummen, wo er überhaupt gar nicht vorgesehen war, sah schon abenteuerlich aus, war vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, dass er das Team verlässt. Simon Yates, eigentlich der Kapitän von Jayco, geht zu Visma Liesebike, wahrscheinlich eher in eine Helferrolle rein.
Finanzielle Gründe, oder?
Denke ich wahrscheinlich auch, ja. Oder einfach auch, ja, wie man schon sagt, also Performance-Gründe. Also ich bin gespannt, ob nicht auch ein Fahrer wie Simon Yates nochmal einen gewissen Leistungsschub bekommt im nächsten Jahr.
Ja, aber wo soll er hin? Also macht er dann die einwöchigen Rundfahrten für Jumbo?
Nee, oder vielleicht die Vuelta oder den Giro nochmal als Kapitän.
Weiß ich nicht, ob da nicht schon genug andere sind. Wir werden sehen.
Bob Jungels, genau. Ineos. Der geht dann den anderen Weg. Interessant, dass da mal ein Fahrer zum Team Ineos Grenadiers wechselt und nicht nur vom Team Ineos Grenadiers Fahrer weggehen, weil ich meine, die haben jetzt auch schon wieder ein oder zwei Abgänge hier verkraften müssen. Dabei, das haben wir vorhin schon angesprochen, der zu UAE geht.
Aber Rodriguez oder so kam noch, oder? Wer war das denn? Oscar Rodriguez. Der geht auch zu Ineos.
Genau.
Aber war ja trotzdem, also irgendwie ist nicht mehr Ineos das Team wie jetzt Team Sky vor ein paar Jahren noch, wo man gesagt hat, boah krass, der geht zu Ineos.
Also ich sage mal so, sie tun nicht das, was man für das Geld beziehungsweise das Budget erwarten würde.
Der Return of Invest ist nicht so gegeben.
Nee, tatsächlich. Also das habe ich vielleicht so ein bisschen gefühlt irgendwie durcheinander gebracht. Einziger bestätigter Abgang bislang zum nächsten Jahr ist Narvaez.
Aber man muss auch sagen, sie sind ja auch ein das ist doch schon ein altes Team, ne? Wenn man sich mal anguckt.
Ja, 29. Also ich weiß noch nicht, also ein Vertrag von einem Geraint Thomas läuft auch aus, da weiß man jetzt noch nicht so genau, ob er nochmal ein Jahr anhängt, beziehungsweise hat angedeutet, dass er dann nochmal Richtung Klassiker gehen will in seinem letzten Jahr. Na,
Cameron Wirth mit 41, der wird jetzt auch nicht mehr viele Jahre noch fahren.
Ja, also da muss ich mal was tun, also wir haben jetzt drei Fahrer geholt, ich sage mal, geben zwei ab, Luke Rowe beendet seine Karriere, Narvaez geht weg, hinter vielen steht ein Fragezeichen, ähnlich wie im letzten Jahr. Boah, schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Ja.
Wen haben wir noch Interessantes bei den Transfers? Maximilian Schachmann kehrt zurück zu Sudal Quickstep.
Ja. Aber ansonsten ist noch nichts Großes passiert, finde ich.
Ja, also es sind viele Fahrer, sag ich mal, wo der Vertrag auch ausläuft, die interessant sind. Lennart Kemner zum Beispiel wird auch schon lange gemutmaßt, dass der vielleicht zu Lidl Track geht. Dann lassen wir uns den, ist ja noch einiges hin.
Bei der Tour, bei der Vuelta kann auch viel miteinander gesprochen werden.
Eben.
In diesem Sinne beenden wir diese lange Sendung. Wir sind jetzt bei fast 1:50 und ich bedanke mich, dass du vor allen Dingen, also ganz persönlich bedanke ich mich, dass du mich ein bisschen auf den neuesten Stand von allem gebracht hast, nachdem ich jetzt nach der Tour dann auch erstmal weg vom Fernsehfenster, also weg vom Fahrradfenster, glaube ich, war und auch mal eine Zeit lang mich selber ein bisschen intensiver vorbereitet habe auf etwas, was Zeit gekostet hat, dort auch so und so Gehirnschmalzkapazitäten. Und ja, ich denke, wir gucken uns jetzt morgen entspannt mal die Präsentation an. Einfach spekuliert, dass die morgen ist. Wenn das, mache ich die Folge fertig. Und dann ja, bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch allen Hörerinnen und Hörern eine tolle Vuelta. Habt ganz viel Spaß. Möge die Vuelta uns Freude bereiten. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.